Im Folgenden hört ihr die Aufnahme von der Veranstaltung zu dem Buch Akteneinsichten, Geschichten von Frauen und Gewalt, das 2020 im Verlag Antje Kunstmann erschienen ist. Die Autorin Christina Klemm ist hier im Gespräch mit Dorothea Zimmermann zu hören, die sich gleich zu Beginn der Aufnahme selbst vorstellen. An dieser Stelle dann noch der Hinweis, dass alle Fragen aus dem Publikum zusammengefasst von mir hier nachgesprochen sein werden. Und bevor ihr weiterhört, dann noch die sogenannte Content Warning. Die Warnung davor, dass wie dem Titel des Buches schon zu entnehmen ist, es im Laufe der Lesung zur expliziten Darstellung von Gewalt gegen Frauen kommen wird.
Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen.
Buchladen Schwarzeres, hallo.
Herzlich willkommen, wir freuen uns total, dass so viele gekommen sind. Ich freue mich da auf dein Buch, was mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat, was ich total wichtig fand, dass du das geschrieben hast, dass du diese Frage von Zeuginenschaft, was du immer durch die Arbeit und überall mitkriegst, dass du das wirklich nach außen trägst und damit diese Zeuginenschaft von dieser Menschenrechtsverletzung, die einfach tagtäglich mit der strukturellen Gewalt stattfindet, auch öffentlich machst und nach außen bringst und damit auch eine Möglichkeit auch für politisches Handeln und politische Forderungen dann noch mit. Um dich erstmal noch kurz vorzustellen, ich glaube, dich kennen hier schon total viele.
Alle zwangsverpflichtete Menschen hier
heute, ja, ja.
Weil ich gedacht habe, es kommen zu wenige. Die meisten kennen mich. Stündig gar nicht.
Soll ich trotzdem was zu dir sagen oder lieber nicht? Also, Christina Klemm, Juristin, seit fast 30 Jahren kann man schon sagen, oder? Bist du wirklich total engagiert und machst Prozesse im Rahmen auch von Gewalt im Geschlechterverhältnis, aber auch Gewalt durch die Polizei, sagen wir hier jetzt mal brav, und auch gegen rechte Gewalt und Diskriminierung insgesamt bist du total engagiert und auch sehr in der autonomen Frauenbewegung verortet. Von daher auch ganz viel, ja, du hast bei Unteilbar mitgemacht, du hast einfach in vielen Bereichen das auch wirklich in politisches Handeln umgesetzt, was ich irgendwie ziemlich klasse finde, so an der Stelle. Du hast auch NSU-Prozesse mitbegleitet oder mitbeobachtet und daraus auch, finde ich, viel auch in die verschiedenen Bereiche mit reingetragen und immer wieder auch in dieser Frage von bei politischen Organisationen und politischen, wenn auch neue Gesetze auch auf den Weg gebracht werden sollten, ja auch da nochmal deine Einschätzung auch mit reingebracht, was ich auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe da drin finde, dass du dich in diesen ganzen verschiedenen, ob autonome Frauenbewegungen, ob bei den PolitikerInnen, in Ministerien, in wo es auch überall sein muss, überall bewegst und dich und bringst deine Sachen rein. Und ich glaube, diese verbindenden Ebenen, das zeichnet dich nochmal total aus und das macht Spaß mit dir da zu arbeiten. Genau. Okay, wir haben jetzt gesagt, dass wir so erstmal anfangen, dass du eine Geschichte erstmal vorliest von diesen, du hast ja da in diesem Buch, ich weiß nicht, ob es einige werden es hier schon kennen, sind, ich weiß nicht, wie viele waren es insgesamt?
10? Das habe ich auch schon.
Ich habe es auch schon wieder vergessen, wie viele sind es?
Egal.
Auf jeden Fall hast du diese Beispiele der Verfahren und der Geschichten, auch der Menschen da drin, der Frauen da drin, gebracht. Und du wirst die erste jetzt vorlesen. Und wir haben gesagt, dass wir danach in eine Diskussion gehen und dann später nochmal eine zweite Geschichte beispielhaft dann auch nochmal zeigen. Fängst du an?
Ja. Okay. Ja, herzlichen Dank auch. Also toll, wie viele gekommen sind. Ich will einmal kurz Dorothea Zimmermann vorstellen. Das ist nämlich nicht irgendwie, sondern das wäre er, sondern Doro leitet seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, 32 Jahren Wildwasser, ist also noch länger als ich in diesem Bereich tätig. Und aber auch in ganz vielen anderen politischen Bereichen setzt sie sich immer ein. Deswegen kennen wir uns natürlich auch gut. Wir wollen jetzt hier auch nicht so ein Geplänkel miteinander haben, aber genau, also deswegen denke ich auch in der Diskussion nachher sind wir durchaus beide Expertinnen für bestimmte Fragen und keineswegs nur ich. Es gibt hier auch andere, also ganz viele sehr in diesem Bereich sehr kompetente Menschen. Ich will ganz kurz noch was zu dem Buch schreiben. Das Buch, das sind keine Verfahren, die ich geführt habe, sondern es sind Geschichten, die ich nachgebildet habe. Das sind keine echten Geschichten, das kann ich nicht machen, denn dann wäre das ja so, dass man die wiedererkennen würde. Es ging immer darum, es könnte ja vielleicht ausreichen, dass ich sie anonymisiere. Das reicht nicht aus, weil ich ein Teil dieser Geschichten ja bin. Und letztlich könnte man sie auch dann ergoogeln oder wie auch immer man das macht. Es sind aber Geschichten, die Fällen nachgebildet sind. Ich habe auch einige Zuschriften tatsächlich bekommen von Betroffenen, die gesagt haben, das ist doch meine Geschichte. Und zum Teil finden die sich auch wieder, aber sie sind, also ich habe das sehr bewusst so gemacht, dass sie eben eigentlich nicht erkennbar sein sollen. Das Buch funktioniert so, dass es immer Geschichten sind von eben von bestimmten Geschehen und die sind unterbrochen von dann so Sachtexten, da geht es um gesellschaftspolitische, juristische Fragen und Einschätzungen. Ich habe diese Form, um die ich lange gerungen habe, wie das am besten funktioniert, gewählt, weil sie, glaube ich, dem Beruf der Anwältin auch am meisten entspricht, dass wir eben bestimmte Geschichten hören und sie dann versuchen einzuordnen und mit denen zu arbeiten und zu versuchen, sie eben dann auch gesellschaftspolitisch, aber auch juristisch zu verarbeiten. Ich denke, es ist klar, dass es hier heute um explizite Gewalt geht gegen Frauen. Das ist jetzt die sogenannte Triggerwarnung. Wer das nicht anhören kann oder wem es schlecht geht, möge dann, also möge sich sowieso um sich kümmern und möglicherweise rausgehen, wenn es nicht geht. Aber ich denke, den meisten ist es klar, wenn sie diese Lesung besuchen. So, ich fange an mit der ersten Geschichte auch und ich habe sie natürlich gekürzt und diese juristischen Einsprengsel kommen nicht drin vor. Claudia. Wie verirrt sitzt Claudia mit ihrem Pelzjäckchen und dem Pudel im Wartezimmer der Anwältin. Als sie ins Besprechungszimmer gerufen wird, wirkt sie unschlüssig, sieht die Anwältin nicht an und sagt, Cherie heißt sie und ohne sie kann ich nicht leben, glauben Sie mir. Sie ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Komm, meine Süße, wir sprechen jetzt mit der Anwältin. Sie betritt das Besprechungszimmer, setzt sich, hebt den Hund auf ihren Schoß und fängt sofort an zu weinen. Zunächst sagt sie nicht viel. Sie hat Angst. Immer wieder vergräbt sie ihr tränennasses Gesicht in ihrem Jäckchen. Dann fängt sie an, ihre Geschichte zu erzählen. Anfangs unzusammenhängend und nur in Bruchstücken. Dass Kevin ihr Cherie geschenkt habe. Dass sie vor Kevin geflohen sei, weil er sehr, sehr gewalttätig war. Dass sie ihn aber nie habe anzeigen wollen, weil es einfach viel zu gefährlich sei. Und dass sie es jetzt aber leider doch getan habe, eigentlich aus Versehen, als er sie gefunden und ihr Cherie weggenommen habe. Lange dauert es, bis sie sich etwas sammelt und mehr erzählt. Claudia ist die Tochter eines Ingenieurs und einer Hochschullehrerin. Sie ist als Einzelkind im gutbürgerlichen Berlin aufgewachsen, hat gerade das Abitur absolviert und ist da auf dem besten Weg zu studieren. Sie hat ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern und viele FreundInnen, die meisten kennt sie aus der Schule. Es gibt und gab auch die ein oder andere Liebelei, aber der Richtige war noch nicht dabei. Bis sie in ihrem Fitnessstudio Kevin trifft und sich unsterblich in ihn verliebt. Er hilft ihr, die Gewichte an einem Gerät auszuwechseln und lädt sie später zu einem Drink ein. Weshalb sie darauf eingeht, weiß sie nicht. Darüber wird sie später oft nachdenken. Womöglich, weil er so anders ist als alle in ihrer Umgebung. Womöglich, weil er ein so unglaublich freundliches Lächeln hat. Vielleicht auch, weil er so stark ist. Er ist durchtrainiert, höflich, unverhohlen begeistert himmelt er sie an. Sie lachen viel an ihrem ersten Abend und sie weiß, dass er sie oft Händen tragen wird. Er hat Geld, das er mit vollen Händen ausgibt. Kumpels, die ihm mit Respekt begegnen, auf den Partys in den angesagtesten Clubs der Stadt, sind immer Plätze für sie reserviert. Kevin überhäuft Claudia mit Geschenken. Geht mit ihr in die teuersten Restaurants, zu Partys auf den großen Yachten im Wannsee. Er nimmt sie mit zu illegalen Boxkämpfen, stellt sie all seinen Freunden vor. Claudia ist fasziniert, fühlt sich wie in einem Film. Sie genießt das neue, das wilde, unangepasste Leben. Hier zählt nicht, wer welchen Abschluss hat, welchen Doktortitel, welches Buch man wann gelesen hat. Sie genießt die neue Gesellschaft, auch die Gesetzlosigkeit, die eigenen Regeln, die neue Gemeinschaft, das Berlin, von dem sie nicht einmal ahnte, dass es existiert. Der Name Claudia befindet sich bald in seiner persönlichen Galerie, auf seinem Bauch, als Tattoo. Ihren hat er noch größer tätowieren lassen als den von Laila, mit der er immerhin 2 Jahre zusammen war. Es ist ihm also sehr ernst mit ihr. Seine Wohnung ist groß, bald zieht sie bei ihm ein. Jede Nacht sind sie lang unterwegs. Tagsüber geht Kevin seinen Geschäften nach. Dies sollen sie nicht kümmern, sagt er, davon soll sie besser nichts wissen. Den Kontakt zu ihren Eltern bricht Claudia ab, nachdem diese in ihrer freundlich besorgten Art deutlich gezeigt haben, was sie von Kevin halten. Ihr waren sie eigentlich eh schon lange zu spießig, brav, angepasst mit ihren bildungsbürgerlichen Liberalität. Claudia lebt mit Kevin, führt seinen Haushalt, bestellt Fastfood. Manchmal kocht sie auch für ihn von Koch-Internetseiten etwas nach und freut sich, wenn es ihm gefällt. Sie ist jetzt nur noch Süße, Schätzchen, Zuckerschnäuzchen, geile Prinzessin. Wenn er weggeht, möchte er, dass sie zu Hause bleibt. Wenn sie doch einmal weggeht, will er, dass sein Fahrer nicht von ihrer Seite weicht. Ich habe einfach solche Angst um dich, mein Zuckerschnäuzchen, sagt er. Die Welt ist viel schlechter, als du sie dir vorstellst. Kontakte mit den Freundinnen von seinen Freunden sind okay. Die gehen auch nicht alleine aus. Andere Kontakte sieht Kevin nicht so gerne. Claudia macht das nichts aus. Es freut sie, dass Kevin sich Sorgen um sie macht. Sie will auch gar nicht mehr mit ihren alten Freundinnen etwas zu tun haben. Die langweilen sie nur. Alles ist wunderbar, wenn es läuft. Wenn es mal nicht so läuft, wie Kevin es will, ist es schwer. Kevin ist ruhelos, leicht kränkbar, prinzipientreu. Für ihn persönlich sind Drogen, Alkohol, Fremdgehen tabu. Diskussionen gibt es nicht. Ordnung ist wichtig, Treue und Vertrauen unabdingbar. Streit in der Beziehung abwegig. Ebenso Widerspruch. Er liebt es, mit ihr einkaufen zu gehen. Ketten, Ohrringe, Klamotten, Pelze. Abends in den Clubs ist er der große Held. Zu Hause mag er es, wenn sie ihn auspeitscht, ihn fesselt, dann weint er, wimmert er, jammert. Ganz klein ist er dann. Mit der Potenz ist es nicht so weit her, die vielen Anabolika haben ihre Spuren hinterlassen, aber Claudia ist das nicht so wichtig. Als Kevin eines Tages mit dem Pudel im Körbchen zu ihr kommt, verliebt sie sich sofort in sie. 15 Monate geht das so. Sie sprechen schon davon, eine Familie zu gründen. Aber dann trifft Claudia Tobias auf der Straße. Tobias kennt sie seit der Grundschule. Er hat in der gleichen Straße gewohnt. Sie haben zusammen schwimmen gelernt und das einmal eins. Als Tobias Familie in einen anderen Stadtteil gezogen ist, haben sie sich aus den Augen verloren. Es ist der Tag ihres 22. Geburtstags. Kevin hat eine große Party für sie organisiert. Der ganze Club ist nur für sie reserviert. Alle seine Freunde, alle ihre gemeinsamen Bekannten werden kommen. Claudia erzählt Tobias spontan von dem Fest und lädt ihn ein. Und Tobias kommt. Auf der Party spricht sie fast 2 Stunden mit ihm über alte Zeiten. Über die Grundschullehrerin mit der fiesen Stimme, über den Hausmeister, der die Kinder immer gehauen hat, über ihre und seine Eltern. Über harmloses Zeug. Es freut sie sehr, den alten Freund wiederzusehen, jemand aus ihrer alten Welt. Als er geht, folgt ihm der Fahrer. Kaum ist Tobias weg, bestellt Kevin eine Magnumflasche Champagner. Er trinkt Alkohol. Das hat sie noch nie bei ihm erlebt. Er ist lustig, küsst sie vor aller Augen, lässt sie hochleben. Ausgelassen feiern sie bis in die Morgenstunden. Als sie nach Hause kommen und Claudia gerade glücklich und etwas angetrunken die Tür hinter sich schließt, schlägt Kevin ihr ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht. Sie stürzt zu Boden, er tritt zu. Dann fesselt er sie, peitscht sie. Er penetriert sie, schlägt sie wieder, schleppt sie ins Schlafzimmer, schleppt sie ins Badezimmer und uriniert auf sie. Er penetriert sie erneut. Er hat seinen ersten Orgasmus seit langem. Sie schreit, sie weint, sie fleht und wimmert. Irgendwann gibt sie auf. Er würgt sie, bis sie in Ohnmacht fällt. Als sie erwacht, liegt sie auf ihrem Sofa. Kevin ist weg, alles schmerzt. Ihr ganzer Körper ist zerschunden. Sie zieht sich ihren Jogginganzug an, zieht sich wieder aus. Wäscht sich, zieht sich wieder an. Zieht sich wieder aus, wäscht sich, zieht sich wieder an. Mit der Gemüsebürste schrubbt sie ihren Körper blutig. Als Kevin ihr schreibt, dass der Fahrer sie gleich abholen wird, nimmt sie in Panik den Hund und rennt aus der Wohnung. Rennt kopflos und ohne Gefühl durch die halbe Stadt. Ohne es zu planen, landet sie bei ihrer alten Freundin Anke. Die kennt er nicht. Von der hat sie ihm nie erzählt. Ihr kann sie vertrauen, bei ihr ist sie sicher. Anke versteht die Not sofort, als sie Claudia sieht. Eine Anzeige erstattet Claudia nicht. Die Polizei gibt ihr keine Sicherheit, das weiß sie. Nicht gegen Kevin, nicht gegen seine Freunde. Anke fotografiert sie, fragt nicht, lässt sie erzählen, kocht Tee, deckt sie zu, lässt ihr immer und immer wieder ein Bad ein. 2 Tage später überredet Anke, sie zum Arzt zu gehen. Sie gehen gemeinsam zu Ankes Ärztin, die ihre Praxis um die Ecke hat. Sie sieht die Verletzungen, die Hämatome am ganzen Körper, das dunkle Würgemal am Hals. Sie dokumentiert alles und rät ihr dringend, die Polizei einzuschalten. Sie verschreibt ihr etwas gegen die Schmerzen. Noch Tage später hat Claudia Schwierigkeiten beim Sprechen, beim Schlucken, beim Gehen und Sitzen. Dann kommt eine Erzählung, das beschreibe ich jetzt nicht alles, wie sie flieht. Sie erstattet keine Strafanzeige und flieht in eine andere Stadt und baut sich da ein neues Leben auf. Aber eines Tages, als sie sich schon nicht mehr ständig umsieht, passiert es. Kevin steht vor ihr, mitten im Supermarkt. Nie wird sie erfahren, wie er sie gefunden hat. Kevin lächelt sie an, kommt auf sie zu. Dann droht er ihr, zischt ihr üble Beschimpfungen zu. Sie schreit, so laut sie kann. Kevin geht langsam, sehr langsam, erst lächelnd, dann lachend hinaus. Er nimmt Cherie mit, die draußen angeleint ist. Claudia wagt es nicht, den sicheren Supermarkt zu verlassen, muss tatenlos zusehen, wie er ihr ihr Liebstes nimmt. Im Supermarkt hat jemand die Polizei angerufen. Als sie kommen, zeigt sie ihn an, spontan, Monate nach der Tat. Zunächst, eigentlich und nur wegen Diebstahl des Hundes. Aber die Polizeibeamtin merkt, dass es mehr gibt als den gestohlenen Hund. Und Claudia ist nicht in der Lage, es zu verschweigen. So erzählt sie von der Vergewaltigung. Es folgt dann eine Beschreibung des Ermittlungsverfahrens, wie das läuft. Und es ist so, dass ja es ein sogenanntes Offizialdelikt ist. Und ob Claudia will oder nicht, muss diese Straftat verfolgt werden. Und sie versucht eigentlich, da noch rauszukommen, aber das kann sie nicht. Die Hauptverhandlung beginnt 5 Monate nach Kevins Inhaftierung und dauert lediglich 2 Verhandlungstage. Er bestreitet die Tat und sagt nichts aus. Sein Verteidiger ist wenig engagiert, rechnet von vornherein mit einer Verurteilung und der zweiten Instanz und stellt weder Fragen noch einen einzigen Antrag. Claudia sagt sicher aus, berichtet von der Tat ausführlich. Kommt zu keinen Widersprüchen mit ihrer polizeilichen Aussage und anderen Aussagen. Die Fotos, die ärztliche Untersuchung, die Aussage von Anke ergänzen sie. Das Gericht hat es eilig und ist offenkundig erfreut, so wenig Schwierigkeiten in dem Verfahren zu haben. Am Ende wird Kevin zu 3,5 Jahren Haft verurteilt und tobt bei der Urteilsverkündung. Er bleibt in Untersuchungshaft und kündigt seinem Verteidiger. Da Kevin weiter in Haft ist, muss sich das Landgericht, bei dem die Berufungssache dann ist, beeilen. Schon 4 Monate nach dem erstinstanzlichen Urteil beginnt die 2. Instanz vor der Berufungskammer. Und jetzt hat er richtige Anwälte. Claudia sagt aus, erklärt sich. 7 lange Verhandlungstage allein wird sie als Zeugin vor der Berufungskammer befragt. Sie beantwortet alle Fragen. Erläutert ihr Verhältnis zu ihren Eltern, zu ihren ehemaligen Freundinnen, zu Kevin. Sie stockt, als sie gefragt wird, ob ihr damaliger Freund ebenbürtig gewesen sei. Sofort hakt der Verteidiger nach. Oder Frau S., sagen wir mal so, Stehen Sie darauf, sich überlegen zu fühlen? Genießen Sie das? Sie soll erklären, weshalb sie sich so verändert habe. Von der gutbürgerlichen Tochter zur schicken Szenemieze und wie schnell es ging, sich wieder zurückzuverwandeln. Ob sie eine Verwandlungskünstlerin ist? Wann und wie oft sie gelogen habe, will der Verteidiger wissen. Im Allgemeinen, aber auch im Speziellen. Haben Sie Schule geschwänzt? Ihre Eltern angelogen? Ihre Freunde gegeneinander ausgespielt? Was haben Sie Ihren Eltern eigentlich am Anfang Ihrer Beziehung gesagt zu Kevin? Welchen Beruf sollte er nochmal haben? Haben Sie sie angelogen? Oder weshalb haben Sie sich eigentlich aller alten Freundinnen entledigt? Und bedeuten Ihnen Beziehungen zu anderen Menschen eigentlich so gar nichts? Haben Sie auch schon andere Freunde von einem Tag auf den anderen verlassen? Und wenn nein, Frau Zeugin, können Sie mir doch bitte mal alle Namen und Adressen von den Freundinnen sagen, die Sie nicht im Stich gelassen haben? Das Ganze dauert monatelang. Auch das beschreibe ich dann sehr genau. Aber nach 8 Monaten Verhandlungsdauer und kaum einem Lebensbereich von Claudia, der nicht durchleuchtet worden wäre, kommt das Urteil. Ausschlaggebend für die Kammer ist nach der mündlichen Urteilsverkündung, in der sie Kevin verurteilen, dass sich niemand und kein Anhaltspunkt dafür fand, dass Claudia Sexualpraktiken ausführte, bei denen sie sich schlagen und verletzen ließ. Kevin habe die Tat auch geplant, denn er habe, nachdem Tobias gegangen sei, gegen seine Gewohnheit getrunken, wie es mehrere Zeugen bestätigt hätten. Das passe zu den Aussagen von Claudia gut. Füge sich ins Bild, ebenso wie die Verletzungen. Auch der Anlass der Anzeige spreche für die Glaubhaftigkeit von Claudia, nicht für die von Kevin. Aber das Gericht befindet, dass die Schuld von Kevin nicht ganz so hoch anzusiedeln sei, wie es die erste Instanz geurteilt hatte. Besonders beachtlich sei dabei, dass es eine durchaus schwierige Vorgeschichte zwischen den beiden gegeben habe, in der sich der Angeklagte aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur als minderwertig vorgekommen sei. Die Affäre der Zeugin mit dem alten Kindheitsfreund müsse zugunsten des Angeklagten unterstellt werden, auch wenn Tobias und Claudia dies bestritten hätten. Zumindest müsse man zugunsten Kevins unterstellen, dass er geglaubt haben könnte, dass es eine Beziehung gegeben haben könne. Seine Eifersucht und Wut darüber, dass die Geschädigte dies bei der von ihm organisierten und bezahlten Feier offen zur Schau getragen habe, sei deshalb nachvollziehbar, wenn sie auch die Tat nicht vollends rechtfertigen könne. Besonders zu berücksichtigen sei auch, dass die Beteiligten eine Beziehung miteinander geführt hätten und deshalb der Unwert der Tat anders, nämlich als weniger gravierend zu bewerten sei, als wenn es eine Vergewaltigung durch einen Fremdtäter gewesen sei. Auch müsse gesehen werden, so urteilt das Gericht, dass die Geschädigte sich gerade von der aggressiven Männlichkeit des Angeklagten, die ihr letztlich zum Verhängnis wurde, angezogen gefühlt habe und, wenn man auch nicht von einer Mitschuld im eigentlichen Sinn sprechen könne, doch konstatieren müsse, dass die Tat unter einem anderen Vorzeichen stünde, wenn sie sich einen anderen Partner gesucht hätte. Soweit.
Ich glaube, wir müssen alle erstmal ganz schön tief durchatmen. Und vor allen Dingen finde ich an dieser Stelle nochmal so wirklich so deutlich, diese Urteilsbegründungen, die dann zu hören und diese Wertungen, die da drin sind, geht dir dann nicht auf das Messer in der Tasche auf, oder dass du dann wahrscheinlich nicht dabei haben darfst. Aber
ich habe keine Messer bei mir.
Aber was ich wirklich so dramatisch finde und über die ganzen Jahre, du hast ja auch, also wir sind ja wirklich jetzt seit so vielen Jahren da drin, dass ich den Eindruck habe, dass der Blick auf die Opfer sozusagen da drin, was wirklich ein Opfer ausmacht, dass sich das eigentlich so wenig verändert hat. Dass also in dem Moment, wie das in der Geschichte oder in dem Fall ja auch nochmal so gezeigt wird, dass in dem Moment, wenn eine sich gut darstellen kann sozusagen, wenn sie irgendwie nicht völlig gebrochen ist vom Täter sozusagen da drin, dass das ja im Gericht, wie wir immer wieder die Erfahrungen da drin machen, eigentlich gegen sie verwendet wird. Eigentlich da nochmal gegen sie so der Eindruck ist, sie war eben dann stärker und dass dann der Mann im Grunde ein Recht hat, da wieder so seine Macht herzustellen, durch Gewalt im Grunde herzustellen, dass das ja im Grunde legitimiert wird an einer bestimmten Stelle und dass sich da so wenig verändert hat. Ich meine, hast du da manchmal Ideen, was man da noch irgendwie machen kann? Weil das ist ja wirklich so diese Fragestellungen, die wir ja auch in den Beratungsstellen immer wieder haben, durch so ein Verfahren zu gehen.
Ich glaube, es ist noch ein bisschen komplizierter, weil das ist nicht so, es ist ja nicht nur so, dass wenn Opfer nicht gebrochen sind, dass ihnen dann nicht geglaubt wird, sondern es ist eigentlich alles, wie sich Betroffene verhalten, ist schwierig. Also wenn sie zu betroffen sind oder zu zerstört da sind, dann kann man ihnen nicht glauben, weil man ihnen eben nicht glauben kann, weil sie psychisch krank sind. Und wenn sie zu stark sind, dann sind sie gar keine Opfer gewesen. Und wenn sie, also eigentlich jedes Verhalten kann immer aus einer bestimmten Richtung betrachtet und gegen sie verwandt werden letztlich. Und klar habe ich da ganz viele Ideen dazu, wie man das verändern könnte. Ich glaube, eine Idee ist, ist Menschen fortzubilden. So einfach fortzubilden und das, was wir letztlich wissen, ist ja, dass nichts, wie sich eine Person nach einer Straftat verhält, lässt darauf schließen, ob es diese Straftat gegeben hat oder nicht. Ja, so. Also das ist eben, es gibt nicht Opfer einer Vergewaltigung hat nie wieder Spaß an Sex zum Beispiel. Das stimmt einfach nicht. Ja, so. Also jede Betroffene verhält sich anders und hat andere Strategien zu überleben und manchen gelingt es vordergründig besser als anderen und manchen gelingt es gut und manche nicht und manche können auch sehr schnell nach einer solchen Tat die gut verkraften. Ich glaube, wir wissen ganz gut, was hilft Betroffenen. Ja? Also wir wissen, es hilft, wenn sie sofort ein solidarisches Umfeld haben, wenn sie nicht in einem Umfeld sind, die sofort eben misstrauen und immer sagen, solange niemand rechtskräftig verurteilt ist, können wir auch gar nicht unterstützen. Das wissen wir, das ist total schädlich. Aber eben wie jede einzelne Person darüber hinwegkommt oder wie sie reagiert, das wissen wir nicht. Und es gibt, da gibt es auch also ganz viele Veröffentlichungen zu, wir sprechen von sogenannten Vergewaltigungsmythen. Ja, so. Also dass es bestimmte Vorannahmen gibt, wie wie verhalten sich vor allem Opfer so, und also das eine ist, wie verhalten sie sich schon, ja, damit sie selber schuld sind, ja, das ist dieser klassische zu kurze Rock, das ist irgendwie betrunken mit fremden Männern mitgehen oder was auch immer, ja, also all diese tausend Klischees, wo man denkt, das ist doch nicht heute noch so, doch es ist so und es ist auch immer noch ganz genau so, aber diese Vorannahmen gibt es und es gibt dann eben diese Mythen, wie man sich danach zu verhalten hätte. Und da kommt man nur dran und das sind so ganz banale Vorannahmen und das ist jetzt auch nicht, also das kommt ja nicht aus nirgendwo, das kommt irgendwie aus dem, was wir im Fernsehen sehen, das kommt aus dem, was wir in Romanen lesen, das kommt eben aus dem, was ganz tief verankert ist in dem, wie sagt man denn, in diesem gesamtgesellschaftlichen Konsens, dass es eben solche Dinge gäbe. Und Juristen und Juristinnen unterscheiden sich da kein bisschen von der sonstigen Bevölkerung, denn sie mussten niemals irgendetwas dazu lernen. Sie mussten sich nicht damit beschäftigen, das gibt es im Studium nicht, das gibt es nicht im Referendariat und das gibt es dann auch nicht, wenn man Richter oder Richterin ist, sondern das wird man einmal und muss sein ganzes Leben lang keine einzige Fortbildung mehr besuchen. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir seit vielen, vielen Jahren fordern, dass es eine Fortbildungsverpflichtung gibt. So. Und das sage ich jetzt auch immer so ein bisschen einschränkend, weil es reicht natürlich nicht irgendeine Fortbildung, sondern die müssen natürlich auch qualitativ gut sein. Ja? Also es gibt gerade ganz massive Fortbildungsinstitute von den sogenannten Väterrechtsbewegungen, die ganz viele Fortbildungen geben. Da gehen auch viele Richter und Richterinnen hin. Das bringt jetzt in unserem Fall nicht so richtig viel. Also da muss man eben auch gucken, wer macht diese Fortbildungen. Ja? So, aber es gibt da gute Fortbildungen und das heißt immer, da könnte man Richter und Richterinnen nicht zu verpflichten, weil das die richterliche Unabhängigkeit beschädige. Das ist völliger Unsinn, finde ich. Und man merkt es sehr. Also es gibt wirklich Richter und Richterinnen, die das ganz großartig machen, ja? Wo man eben merkt, die haben sich damit beschäftigt, die haben sich auseinandergesetzt damit, warum auch immer. Aber es ist immer ihr privates Interesse. Es gibt niemals diese strukturelle, also diesen Druck oder eben das Erfordernis, dass sie das tun müssten.
Das ist ja jetzt so ein bisschen die Hoffnung, weil das ja durch die Istanbul-Konvention eigentlich gibt es ja dann eine ganz klare Verpflichtung, der ja Deutschland auch im Grunde nachgekommen ist oder nachkommen sollte, dass gerade in dem Bereich es auch fortgebildet werden soll und gerade auch im Hinblick auf geschlechtsspezifische Gewalt. Also dass diese ganzen Fragen der Qualitätsansprüche in diese Richtung da auch nochmal so deutlich gemacht werden. Und da gibt es ja schon auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich in dem Rahmen auch nochmal ein bisschen was verändern kann, ob das dann auch so ist. Ich finde schon wirklich unfassbar, auch wie diese ganzen Mythen ja auch in wirklich so die Anwälte, gerade der Täter da drin, ein Mythos nach dem anderen wird ja abgearbeitet, hat man da immer das Gefühl. Also es wird wirklich genau nach diesen Fragen, auch nach den Sexualpraktiken und nach dem allem nochmal gefragt. Und es werden ja auch immer die Betroffenen gefragt. Es werden ja eigentlich nicht die Täter gefragt, was die denn eigentlich sonst für Sexualpraktiken hatten oder sowas alles. Es geht ja überhaupt nicht in diese Richtung da nochmal. Das ist auch nochmal sehr deutlich.
Ja, aber das ist natürlich auch klar. Also angeklagte Personen haben das Recht zu schweigen und die haben das Recht zu lügen. Ja, so, das ist einfach so, das sieht die Strafprozessordnung vor. Das ist auch total richtig. Ja, so, sonst wären wir im Inquisitionsprozess oder wo auch immer. Das kann man nicht fordern, das würde ich nicht fordern, das ist auch nicht richtig. Manchmal reden Angeklagte ja auch. Ich frage die durchaus auch danach. Spätestens in dem Moment hören sie dann meistens auf zu reden mit mir. Aber eigentlich... Also kann man das, wenn sie überhaupt reden, ja? Und sie können dann eben auch erzählen, was sie wollen. Ich würde auch sagen, was Verteidiger und Verteidigerinnen tun, zum Teil, also das kann man auch nicht so richtig, also ich ärgere mich auch wahnsinnig da oft, ja? Aber das ist so, zum Teil ist das eben auch ihr Job, ja? So, das ist ihr Job, die Leute mit möglichst gut zu verteidigen und es ist die Aufgabe der Gerichte, dem dann Einhalt zu gebieten und das auch gut zu machen, ja? So, und also wenn ich Mandantinnen vertrete, dann sage ich schon auch immer, ja, das ist deren Job und ich bin dazwischen und ich streite mich dann mit denen und ich versuche sie da möglichst gut durchzubringen. Und also diese Aufgabenverteilung, das muss man schon auch respektieren. Ob ich dann mit denen befreundet sein will, ist eine andere Frage. Aber das finde ich eigentlich nicht das große Problem. Und wenn du sagst, die Istanbul-Konvention ist eine große Hoffnung. Ich sage einmal kurz, ich weiß nicht, ob das alle wissen, die Istanbul-Konvention ist eine europäische Konvention gegen Gewalt gegen Frauen. Ein ganz großartiges Werk der Europäischen Kommission. Ich bin überzeugt davon mittlerweile, dass die nur deswegen durchgewunken oder verabschiedet wurde, weil sich einfach niemand für Gewalt gegen Frauen interessiert. Und auch nicht in der Europäischen Konvention. Und dass sie das einfach alle nicht durchgelesen haben, was sie da verabschiedet haben. Und so, und jetzt gibt es diese Konvention und Deutschland hat die ratifiziert, musste dafür das Sexualstrafrecht verändern, weil sonst sowieso das nicht gegangen wäre mit Deutschland. Und jetzt, also seit 2018 ist diese Konvention ratifiziert, damit ist es deutsches Recht und sie wird einfach ignoriert. So, bisher wird sie eigentlich einfach nur ignoriert in der deutschen Rechtsprechung. Es gibt total wenig Entscheidungen und die Entscheidungen, die es gibt, also es gibt eine oder zwei, glaube ich, aufenthaltsrechtliche Entscheidungen, da geht es darum, ob Frauen abgeschoben werden können oder ihren Aufenthaltsstatus verlieren und da wurde dann damit argumentiert, ja, also die haben geschlechtsspezifische Gewalt im Herkunftsland geltend gemacht und dann hieß es, ja, können sie, weil in deren Ländern ja auch die Istanbul-Konvention ratifiziert ist. Das sind Entscheidungen, die veröffentlicht sind und es gibt eine Entscheidung vom OLG Hamburg, das ist eine ganz vernünftige Entscheidung. So, und jetzt habe ich aber, letzte Woche war ich bei einer Ermittlungsrichterin und die hat da Istanbul-Konvention hoch und runter erzählt und Beschlüsse gemacht, da dachte ich, okay, also es passiert wahnsinnig langsam was, aber eben ganz langsam und diese Hoffnung, die glaube ich alle, die in dem Bereich gearbeitet haben, gedacht haben, so jetzt ist alles gut, die ist noch lange nicht, noch nicht eingetreten. Es gab jetzt gerade vor 2 Monaten, ist veröffentlicht worden, der erste Staatenbericht. Es ist dann so, dass wenn es so eine Konvention gibt, dann schickt die Europäische Kommission immer Berichterstatterinnen in die Länder und erstattet dann eben Bericht, wie ist die Situation in den einzelnen Ländern. Ist jetzt veröffentlicht worden, gerade der erste deutsche Bericht. Katastrophe für Deutschland eigentlich.
Also, ja, also der von Grevio. Also genau, der Grevio. Staatenbericht, also der Staatenbericht ist ja den, was Deutschland gemacht hat, der ist schon vor einem Jahr oder so gewesen. Genau. Dann gab es den Alternativbericht, also wo die Zivilgesellschaft nochmal darauf geantwortet hat quasi. Und jetzt dann ist die Kommission von Grevio, genau, also von Brüssel sozusagen, dazu gekommen und hat die Untersuchungen gemacht insgesamt und hat wirklich auch mit vielen Bereichen der Zivilgesellschaft auch geredet, in den Staaten geredet und hat dann diesen Bericht jetzt veröffentlicht. Genau, nochmal, Bericht, und da sind wir ja sehr gerügt worden.
Genau, Deutschland ist sehr gerügt worden. Ich glaube, wir persönlich jetzt nicht so, aber ist sehr gerügt
wir
worden.
Wir Deutschen.
Und eigentlich, also auch das ist aber auch wieder symptomatisch, finde ich, ist ein großer Bericht und da heißt es, Deutschland macht das und das und das und das alles falsch, sehr kleinteilig und auch das verpufft, ja, also es ist ja nicht so, dass dann alle irgendwie und gerade auch diese jetzt so wahnsinnig feministische Bundesregierung auch nicht sagen würde, wir müssen hier ganz, ganz schnell was machen und wir schämen uns in Grund und Boden, so ist es jetzt noch nicht. Aber, also ich glaube, es passiert ein kleines bisschen was und das muss man auch sagen, im europäischen Vergleich ist Deutschland ganz weit hinten. Ja, also man fühlt sich ja immer, also ich kann das auch von mir sagen, dass ich immer dachte, na irgendwie sind wir ja schon ganz schön gleichberechtigt auch alle und ganz schön weit. Es ist aber im europäischen Vergleich, also Spanien ganz anders, ganz andere Gesetze, viel weiter. Also in wirklich den allermeisten Ländern ist die Situation, was Gewalt gegen Frauen betrifft, also ist Deutschland abgeschlagen, kann man sagen. Ja? Also diese Gesetzesänderung, diese Nein heißt Nein-Gesetzesänderung, das ist jetzt nichts, was Deutschland erfunden hätte, sondern wo Deutschland hinterhergehinkt ist, um die endlich zu beschließen. Vielleicht das auch nochmal, das haben wahrscheinlich ja viele mitbekommen, 2016 diese große Gesetzesänderung im Sexualstrafrecht. Vorher waren die allermeisten sexuellen Nötigungen, von denen wir also die meisten wohl ausgehen, dass sie strafbar waren, waren sie aber einfach überhaupt nicht. Eine sexuelle Belästigung war nicht strafbar in Deutschland. Es war nicht strafbar, wenn man einer fremden Person einfach in der U-Bahn unter den Rock gegriffen hat und sie angefasst hat, angetatscht. War alles überhaupt nicht strafbar in Deutschland. Das ist es jetzt. Und es ist eben auch jede sexuelle Handlung auch gegen den erkennbaren Willen strafbar. Die Verurteilungsquoten sind aber nicht gestiegen. So, das ist ein riesiges Problem. Also jetzt heißt es eben immer, naja, war ja nicht erkennbar der Wille. Ja, so, oder, also da haben wir einen sehr, sehr schwerfälligen Apparat vor uns, der ganz offensichtlich nicht bereit ist, auch das muss man sagen, ganz offensichtlich nicht bereit ist, Menschen vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen.
Also gerade Spanien, wie du gerade gesagt hast, also für die Istanbul-Konvention in Deutschland gibt es noch keine zentrale Koordinierungsstelle und in Spanien hat die, ich glaube, 63 Personen, die dafür angestellt sind, also das zu koordinieren, diese Istanbul-Konvention. Also allein, wenn man das so ins Verhältnis setzt da drin oder nochmal, oder auch in Österreich ist es zum Beispiel schon ganz, ganz lange sehr klar, dass das für die Beförderung eine Voraussetzung ist, innerhalb des Justizapparats Fortbildungen auch gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu machen. Also es ist wirklich, also das finde ich nochmal sehr unterstreichenswert, wenn man sich diese einzelnen Punkte in den verschiedenen Ländern nochmal anguckt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass hier wirklich da nochmal andere politische Forderungen auch aufgestellt werden und sich zusammengeschlossen wird an diesen Stellen. Und es kann eine Möglichkeit sein, sehr, sehr langsam mit der Istanbul-Konvention, denke ich, da nochmal nach vorne zu gehen, aber eben nicht nur damit. Und dass sich das verändert hat, finde ich, 16, fand ich schon auch unglaublich, dass das ganz viel nach Köln auch war. Also wo es keine deutschen Männer sozusagen diejenigen waren, die diese Straftaten begangen haben. Das ist eigentlich so völlig absurd gewesen. Alle haben sich wahnsinnig darüber aufgeregt, aber es war ja nicht mal strafbar. Und dass es in Deutschland, also deutsche Männer sozusagen ungestraft tun durften, wie wir, ich komme aus München, in der Wiesn, immer sehr gut miterlebt haben. Es war einfach ganz klar, es ist nicht strafbar gewesen. Und im Kontext von dieser Diskussion wurde es dann nochmal, also wurden dann die Gesetze nochmal angeguckt.
Genau, ich weiß gar nicht, ob das sofort alles verstanden wird. Es war so, dass wir aufgrund der Istanbul-Konvention gab es viele, viele Überlegungen, das deutsche Sexualstrafrecht zu verändern. So. Und da gab es auch schon Gesetzesinitiativen und Vorschläge. Und die Bundesregierung hat gesagt, wir brauchen das überhaupt nicht. So, irgendwie erfüllen wir das schon. Also die Istanbul-Konvention hatte eben gesagt, alle sexuellen Handlungen gegen den Willen einer Person müssen strafbar sein. In Deutschland waren sexuelle Handlungen nur dann strafbar, wenn sie mit Gewalt, Bedrohung, mit dem Tod oder in einer schutzlosen Lage verübt wurden. So, deswegen war eigentlich klar, es geht nicht. Aber gut, Deutschland wollte das eigentlich nicht. Und alle Gesetzes, also es gab einen Gesetzentwurf, der verschwand einfach im Kanzleramt. Der wurde einfach nicht weitergegeben. Über Monate hinweg wurde alles blockiert. Und es ging nichts vor und zurück. Und dann kam die Kölner Silvesternacht mit diesen vielen Übergriffen auf der Domplatte. Und auf einmal wollten alle Parteien sofort eine Gesetzesänderung, aber kombiniert, also natürlich in dem Moment, in dem man das rassistisch konnotieren konnte. So, das kann man nicht anders sagen. Und dann wollten sie gleichzeitig auch noch eine Verschärfung der Ausweisungsregelung. Und das war wirklich bitter für Menschen wie mich, die da wirklich viel für gearbeitet haben, auf einmal das eben mit diesem Rassismus gekoppelt zu haben und nur dadurch durchsetzen zu können. So, wir haben uns trotzdem irgendwie gefreut über dieses Gesetzesänderung, also ist auch ein bisschen komisch, sich über Gesetze zu freuen, aber haben wir dann doch auch getan. Und das wurde einstimmig beschlossen. Ja, also es gibt kaum Gesetze, die jemals einstimmig durch den Deutschen Bundestag gehen. Und das war bei diesem Gesetz, was eben leider eben aufgrund des massiven Rassismus möglich war.
Ja. Wollen wir mal genau. Wir uns zu sehr unterhalten da drin nochmal, wie gibt es einfach nochmal Fragen von euch? Oder auch Anmerkungen oder Erfahrungen oder sonstiges, was ihr nochmal mit reinbringen wollt?
Ich habe es gerade nicht
gehört. Nach der zweiten Instanz, wie lange das dann gedauert hat mit dem Urteil?
Die Strafe dann. Ja, das habe ich gerade überlesen. Das habe ich auch gesehen. Das ist mir ehrlich gesagt.
Stimmt, dass da rauskam.
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass ich da geschrieben habe 2,5 Jahre oder so. Also schon noch eine Gefängnisstrafe, die auch nicht zur Bewährung ausgesetzt werden konnte. Und das ist das eigentliche Außergewöhnliche an dem Fall, dass der verurteilt worden ist. So, wenn man mal böse spricht, dann muss man sagen, Sexualdelikte in Deutschland sind, also man kann fast von einer Kultur der Straflosigkeit reden. Ja, so. Ich habe Zahlen, also das Problem ist, dass wir gar nicht richtige Zahlen haben, weil noch nicht mal dafür wird Geld ausgegeben, das wirklich mal tatsächlich auszuwerten. Also noch nicht mal daran gibt es Interesse. Es gibt, also man kann immer nur sagen, so viele Menschen sind dieses Jahr verurteilt worden, dann weiß man aber noch nicht, also die meisten, die ja dieses Jahr verurteilt werden oder freigesprochen werden, die sind gar nicht dieses Jahr angezeigt worden. Deswegen kann man immer die Anzeigen und die Verurteilungen nicht ganz vergleichen. Also das stimmt nicht. Und niemand macht sich mal die Mühe, eine Verlaufs-, also könnte man ja machen, ja, ist ja nicht so schwierig, irgendwie die im Verlauf auszuwerten. Das gibt es aber nicht. Aber es gibt Schätzungen, dass in Berlin, oder es gibt insgesamt, also auch das vielleicht nochmal, die letzte große Studie zur Gewalt gegen Frauen in Deutschland ist aus 2004. So, das ist schon eine Zeit lang her. Und es gab einfach keine, weil kein Geld dafür ausgegeben wird, das mal zu erforschen, daran zu forschen. Es soll jetzt eine neue Studie geben, die ist gerade im Auftrag gegeben, aber wie genau sie aussieht, weiß auch noch niemand. Aber die soll es geben. Und man geht natürlich davon aus, dass wir ein riesiges Dunkelfeld haben. Dunkelfeld heißt, dass es ganz viele Taten gibt, die niemals angezeigt werden. So, und da geht man davon aus, dass bei Sexualdelikten überhaupt nur 10% angezeigt werden. 10-15%. Also von all den Taten nur 10-15%. Und jetzt gibt es in Berlin im Moment die ja eben nicht so ganz wissenschaftlich korrekte, aber die im Moment die Aussage, dass von diesen 10-15%, die angezeigt werden, 3% verurteilt werden. So, ich kann das jetzt nicht, ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, wie man es eigentlich ausrechnen kann, das irgendwie, also ich glaube, es ist mathematisch lösbar, kann ich aber nicht. Aber das ist wirklich so gut wie gar nichts. So, und es sind fast nur, also es sind fast nur Taten, bei denen es Beweise gibt, so, also Beweise durch eben Verletzungen, das muss man auch wissen, die allermeisten Sexualdelikte, da weisen die Opfer keinerlei Spuren auf. So, es ist nicht so, dass man eine Vergewaltigung irgendwie nachweisen könnte. Ja, das ist immer, das ist auch so ein Vorurteil, das ist so nicht. Das ist eigentlich nur dann so, wenn die betroffene Person sich wehrt. So, dann kommen Verletzungen. Deswegen ist es eben eigentlich ein guter Rat, auch, also das ist immer so blöd, aber es ist eben, also oder kein guter Rat, sondern es ist oft eine ganz nachvollziehbare, richtige Reaktion von Betroffenen, sich nicht zu wehren, weil sie dann eben sich, also nicht auch noch mehr verletzt werden. Dann gibt es aber keine Spuren. Und wenn es keine Spuren gibt, dann ist eben die Verurteilungswahrscheinlichkeit noch mal geringer. Und das andere Ding ist, es gibt fast nur Verurteilungen, wenn es sogenannte Fremdtäter sind. So, dann ist es noch relativ leicht, weil man dann eben, oder nicht leicht, aber dann gibt es mehr Verurteilungen. Und gerade wenn es Serientäter sind, dann, wenn es dann verschiedene Betroffene gibt, die nichts miteinander zu tun haben, dann gibt es ein bisschen mehr Verurteilungen. Es gibt schon auch Verurteilungen im sozialen Nahraum, aber wirklich, wirklich wenig. So. Ich glaube auch, es gibt einen Unterschied, ob jemand anwaltlich vertreten ist oder nicht. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass die Anwälte und Anwältinnen alle so großartig sind, sondern einfach, weil es dann ein bisschen schwerer fällt einzustellen, weil leider auch die Behörden wissen, dass dann anders reagiert wird. Und auch das muss man sagen, die Kapazitäten bei Polizei und Staatsanwaltschaft werden in diesem Bereich massiv eingeschränkt. Es ist nicht so, dass es da immer mehr gäbe, was man ja vielleicht vermuten würde, sondern es werden immer weniger. Und die sind häufig eben völlig überlastet. Jetzt kann man sich fragen, will man jetzt irgendwie dafür total kämpfen, dass es mehr Polizei gibt und dass es eben bessere Staatsanwaltschaften gibt. Darüber kann man diskutieren. Ich finde, da soll man auch drüber diskutieren, was wollen wir eigentlich für ein Strafrecht? Ist das angemessen? Ist das überhaupt was ich als Feministin fordern kann? Ist, also so, das ist, glaube ich, eine ganz große, wichtige, längst überfällige Diskussion. Aber im Moment, wenn das System so ist, wie es ist, dann muss man natürlich fordern, dass es mehr bessere Polizei gibt, bessere Staatsanwaltschaften, die eben besser ausgestattet sind und die überhaupt Kapazitäten haben. Diese Fälle, die durchaus kompliziert sind, das sind eben nicht, das ist kein einfacher Einbruchsdiebstahl, der irgendwie durch die Videokamera überwacht ist. Das ist es nicht. Das ist kompliziert. Und genau, und das ist es nicht, also das ist im Moment nicht so, und die Beamten und Beamtinnen des LKA, die durchaus einige sehr engagiert sind und echt was wollen, sind auch total frustriert, weil sie einfach für die Mülltonner arbeiten und nicht dafür, dass eben da auch was geschieht.
Ja, ich finde, das kann man ja wirklich in Zahlen nochmal so ausdrücken, also beim Mord, und das sind ja die Krippis, die wir immer sehen, oder da? Da sind es irgendwie 10, die sich um einen Fall kümmern da drin, und bei Sexualstraftaten sozusagen gegen die sexuelle Selbstbestimmung, da haben die zwischen 30 und 50 Fälle, also die bearbeiten müssen zum Teil da drin. Also wenn man sich das einfach im Verhältnis vorstellt, dann ist es einfach völlig klar, dass das irgendwie überhaupt nicht gehen kann oder dass überhaupt nicht ermittelt wird. Das ist ja eigentlich der Punkt. Es wird eigentlich in dem Sinne nicht ermittelt, eigentlich so gut wie gar nicht. Es werden gerade die Betroffenen gehört, und viel mehr ist es eigentlich nicht.
2019 hat die Bundesfamilienministerin Giffey Zahlen zur Häufigkeit versuchter Tötungsdelikte und Morde an Frauen veröffentlicht, wonach jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Lebenspartner umgebracht wird und jeden zweiten Tag ein Tötungsversuch benannt sind. Welche Zahlen hast du für dein Buch herangezogen?
Das ist viel zu wenig, jeden Tag, wirklich jeden Tag. Also da gibt es auf jeden Fall höhere Zahlen zu, also von dem Versuch, jemanden umzubringen, ist natürlich die Frage auch noch, wie du das definierst.
Das sind andere Zahlen, das ist die Statistik des BKA, das sind die Anzeigenstatistiken. Da geht es nicht um Verurteilungen. Das ist der Unterschied. Also das BKA, jedes Jahr zum 25. oder um den 25. November herum werden die neuen Zahlen des BKA veröffentlicht. So, und da gibt es seit ein paar Jahren werden die Zahlen zur sogenannten Partnerschaftsgewalt veröffentlicht, auch eben immer dann. Und das macht dann immer die jeweilige Bundesfamilienministerin. Und das sind aber nur die Anzeigen. Das ist nicht, also daraus kannst du nicht lesen, wie die verurteilt worden sind. Und es geht auch nur um Partnerschaftsgewalt. Also auch das, diese Zahl, die ja die meisten Menschen kennen, eben an jedem dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner getötet, Das sind nur die, die durch ihre Ex-Partner getötet werden. Das sind nicht die Frauen, die von irgendwelchen anderen getötet werden. Also genau, das sind noch viel mehr. Und genau, und jeden Tag wird eine Frau eben, also versucht es jemand. Und auch da muss man sagen, die Einordnung in ein Tötungsdelikt, die ist total schwierig. Ja, also die, also wenn jemand tot ist, klar, das ist ein Tötungsdelikt. Aber wir wissen zum Beispiel nicht, in diesen Fällen sind, also das sind die, bei denen Ermittlungsverfahren losgehen. So. Wenn aber jemand zum Beispiel seine Frau tötet und sich selbst, dann ist die da nicht unbedingt in der Statistik drin. Oder wenn, also diese Tötungen, oder diese versuchten Tötungen, ja, das ist rechtlich total kompliziert, ja, weil wir haben, im, also vielleicht das einmal zu erklären, man kann von einem Tötungsversuch zurücktreten juristisch, ja, so freiwillig zurücktreten heißt das, so ein juristisches Modell, das ist die goldene Brücke, die man Menschen bauen möchte, damit sie eben dann doch nicht töten, ja, so, also wenn ich schon, also ich habe dazu angesetzt, ich habe, also das klassische Beispiel ist, also ich schieße jetzt auf jemanden und treffe nicht. So, ich treffe nicht und denke mir in dem Moment, obwohl ich noch schießen könnte, denke ich, ah nee, jetzt mache ich es doch lieber nicht. So, dann trete ich von dem Versuch der Tötung zurück, dann ist es kein Tötungsdelikt. Ja, dann ist es gar nichts, ehrlich gesagt. So, und wenn ich jemanden, also so, oder ich, also ich würge eine Person, das ist ja zum Beispiel, das ist ja ganz beliebt, ja, also ich würge eine Person sehr und höre aber auf, so, dann trete ich auch freiwillig zurück. Und das ist dann einfach nur eine Körperverletzung. So, das ist in diesen Statistiken, obwohl wir wissen, es sind hochgefährliche Angriffe, gerade Angriffe gegen den Hals sind hochgefährlich und nur häufig durch Zufall führen die nicht zum Tod, das sind aber fast alles gar keine Tötungsdelikte. So, deswegen ist diese, auch diese, auch keine kein Versuch ist. Wenn die tot ist, ist es ein Tötungsdelikt. So, aber auch, also diese Statistiken sind deswegen eben auch schwierig zu lesen. Aber das sind Anzeigenstatistiken. Und die, also die Zahlen haben wir und erschreckenderweise wird es nicht weniger. Ja, so, es wird überhaupt nicht, es hat sich in den letzten Jahren nichts verändert. Es hat sich auch in der Pandemie nicht viel verändert, statistisch. Was erstaunlich ist, weil wir alle davon ausgegangen sind, es gibt mehr Gewalt gegen Frauen in der Pandemie. Jetzt weiß man aber da ja auch nicht, haben einfach nicht mehr angezeigt, weil sie gar keine Möglichkeiten hatten anzuzeigen. Das ist auch eine denkbare Variante. Oder gab es nicht mehr Gewalt? Also es gibt so ein bisschen die Vermutung, dass es mehr Gewalt gab, weil es mehr Anrufe bei den Hilfetelefonen gab.
Und auch bei der Polizei. So. Also es gab eindeutig mehr Einsätze, aber...
Genau, es gab mehr Einsätze, aber so, das kann man eben alles nicht. Und das ist eben das große, das ist tatsächlich so ein Problem der Untersuchungen. Ja? Also wie viele Kapazitäten gibt es, was stellt man dafür bereit, das überhaupt mal ordentlich sich anzugucken?
Da gab es eine Frage.
Eingangs hattest du gesagt, dass du Zuschriften von Frauen bekommen hast, die Teile ihrer Biografie wiedererkannt hatten. Wie waren da die Reaktionen und wussten Sie vorher von der Veröffentlichung?
Also die haben ja nicht, also die haben, also ich habe bei einer, ich glaube bei Claudia, gab es 5 Frauen, die dachten, sie sind es. So, und das ist, also das ist auch total klar, weil es eben diese Geschichten gibt. Ja, so, weil das sich ja eben auch zum Teil ähnelt. Ja, so, es sind ja Sachen, die ganz ähnlich sind. Und tatsächlich, also hat mich das total erschrocken, weil ich dachte, oh Gott, habe ich da jetzt was falsch gemacht? Und ich wollte ja unter gar keinen Umständen irgendjemanden diskreditieren oder da in Verlegenheit bringen. Und ich habe mich dann auch mit welchen getroffen, oder ich habe mich dann mit denen getroffen immer. Und es war, also ich glaube, das also war für alle total in Ordnung dann. So, also das, und ich hatte sie nicht vor, also ich hatte tatsächlich gar nicht immer diese Personen im Kopf. So, das ist ja auch, also ich hätte die gar nicht fragen können, weil ich sie ja gar nicht im Kopf hatte, als ich das geschrieben habe. Und das ist, glaube ich, genau, also deswegen habe ich sie auch vorher nicht gefragt. Ich habe mich auch beraten lassen, ob das sinnvoll wäre, vorher zu fragen, so, aber dann war eben das Problem, dass, also es gibt auch eine Person, das ist aber eine andere Geschichte, das ist so eine Geschichte, da geht es um so einen Nazi-Richter und die ist tatsächlich ein bisschen ähnlich, geworden. Und die habe ich neulich getroffen. Die kam zu einer Lesung von mir. Und da ist sie mir erst wieder richtig eingefallen. Das Problem ist so ein bisschen, dass mein Gedächtnis auch ein bisschen schlecht ist. Was, glaube ich, aber auch daran liegt, weil ich eben das jeden Tag ja, also jeden Tag mache. Und ich dann, also ich bin dann immer, es ist, also wenn man mich glücklich machen kann mit etwas, ist, wenn ich alte Mandantinnen wieder treffe, ehrlich gesagt. Ja, das ist ganz toll. Das ist immer super. Ja, also dann, wenn ich, weil meine Aufgabe ist ja zu Ende, wenn dieser Prozess zu Ende ist. So, und die allerwenigsten wollen dann ja Kontakt mit ihrer Anwältin noch haben. Ja, so, und wenn ich auch so, auch währenddessen, ja, also wenn ich die auf der Straße treffe, ich glaube, es ist so blöd, wie wenn man seine Therapeutin auf der Straße trifft. Ja, genau. Ist ja total unangenehm. Deswegen, also kennen die mich dann auch nicht. Und ich habe eben auch so ein schlechtes Gedächtnis, ich kenne die auch nicht. Und so, aber wenn wir uns dann, also das erlebe ich jetzt manchmal, weil ich das ja jetzt so lange mache, dass ich Mandantinnen, also die kommen zu mir wegen einer Scheidung und die habe ich mal als Kinder vertreten. Und dann erzählen die mir das, also dass ich sie schon mal als Kinder vertreten habe. Und das ist großartig. Das ist großartig, wenn ich dann hören darf, wie es weitergegangen ist. Ja? Also wirklich hören darf, wie es weitergegangen ist. Und das ist natürlich auch schön für mich, weil sie ja zu mir kommen und mich offenbar nicht total blöd fanden. Aber so dieses, das eben wirklich weiterzuhören, auch zu sehen, wie, also auch manchmal, also Kinder, die entsetzlichste Dinge erlebt haben, was dann aus denen geworden ist. Also wie sie, das ist wirklich ganz toll. So, deswegen war das dann auch eigentlich immer ganz schön.
Ich hätte eine Frage zu den Fällen, in denen es keine Nachweise anhand körperlicher Spuren gibt, die du angesprochen hast. Ich möchte mich nicht auf die Täterseite schlagen und ich möchte nicht, dass das so verstanden werden könnte. Aber im Prinzip stehen in so einer Situation Aussage gegen Aussage. Was kann man in solch einer Situation tun?
Also da gibt es ganz viel zu sagen. Natürlich Aussage gegen Aussage. Haben wir total oft, also hier vielleicht kennen auch viele Fälle von Menschen, die angezeigt werden, weil sie einen Stein geschmissen haben sollen auf einer Demonstration. In den allermeisten Fällen auch Aussage gegen Aussage. Ein Polizist sagt, der hat geschmissen. Eine beschuldigte Person sagt, sie hat nicht geschmissen. So, in den allermeisten Fällen wird das mit einer Verurteilung enden. So, das, also die Situation, dass wir Aussage gegen Aussage-Konstellationen haben, haben wir ganz oft. Und es ist auch richtig, dass im Zweifel immer die angeklagte Person freizusprechen ist. Und jetzt ist der Rückschluss auch nicht, man muss jetzt einfach immer alle verurteilen, so wie wir das auch machen, wenn Polizisten aussagen, sondern man muss auch alle freisprechen, die von Polizisten, also wenn es da eine Aussage gegen Aussagekonstellation ist, das wäre ja auch richtig, das so zu machen. Und das ist ja, also ich mache ja zum Beispiel beides, ja, also ich verteidige ja durchaus auch in den Fällen, da versuche ich das manchmal auch so rumzudrehen, Fragen an Polizeibeamten, Zeugen zu richten, die sonst immer nur meine Mandantinnen in Sexualstrafverfahren kriegen, finden auch alle nicht richtig lustig, wenn solche Fragen gestellt werden, auch mäßig erfolgreich. Was man machen muss, wenn es Aussage gegen Aussage gibt, was eben häufig so ist, dann geht es ja darum, wem glaubt man? Ja, letztlich, wem glaubt man? Und an welcher Geschichte habe ich keinen vernünftigen Zweifel? Und wenn ich nicht vorgebildet bin und diese Dynamiken nicht verstehe und nicht Täterstrategien verstehe und nicht verstehe, wie eben, dass ich nicht aus bestimmten Verhaltensweisen bestimmte Schlüsse ziehen kann, dann komme ich durchaus auch zu anderen Annahmen und anderen Verurteilungsmöglichkeiten. Ich kann ein Beispiel sagen, ich hatte ein Verfahren, da hatte sich meine Mandantin, hat eine Vergewaltigung angezeigt. Und die hatte sich auf Tinder, hatte die jemanden oder mit Tinder kennengelernt, ist mit einem Mann nach Hause gegangen hat dann eben später angezeigt eine Vergewaltigung und war auch relativ, war auch verletzt. So, der Angeklagte oder beschuldigte Person, dann später Angeklagte, hat gesagt, ja, Verletzung war einverständlicher Sex, der ein bisschen härter war. So. Man hat dieser Frau relativ lange viel geglaubt in der Gerichtsverhandlung, bis der Vorsitzende Richter sie gefragt hat, ob sie denn danach sich weiterhin auf Tinder mit fremden Männern verabredet hätte. Und dann hat sie gesagt, ja, das habe ich. Das habe ich und ich hatte auch Sex mit fremden Männern, weil ich mir doch von diesem Mann nicht verderben lasse, mein Sexualleben. Für mich ist das wichtig, das weiterzuhaben. Das war der Freispruch. Das war der Freispruch, weil nämlich dieses Gericht sich nicht vorstellen konnte, dass ein echtes Opfer sich weiterhin so verhält. Und das meine ich mit diesen Vorannahmen. Wenn man einfach solche falschen Vorannahmen immer, immer wieder hat, genauso wie jetzt umgekehrt wieder, wenn man immer denkt, Polizeibeamten glaubt man. Ja, den hat man einfach zu glauben, egal was die erzählen. Dann sind das falsche Vorannahmen. Und daran muss man gehen und dann kann man das auch verändern. Und wenn man es eben dann nicht beweisen kann, und das finde ich auch, es ist auch richtig und wichtig, immer wieder zu sagen, wenn es eben so ist, dann gibt es Anzeigen, die können nicht dazu führen, dass jemand verurteilt wird. Und das kann man auch jeder betroffenen Person auch erklären, dass es so ist. Ja, so, das ist eben so, das muss so sein im Rechtsstaat. Aber man muss verlangen dürfen, dass die Menschen sich gut aus- und fortbilden. Wenigstens das.
Ich glaube, da ist mir ein Fall bei uns irgendwie nochmal eingefallen, den wir auch... Ich musste jetzt einfach so sehr daran denken, mit wenn die Polizeibeamten gehen. Wir hatten ein Mädchen bei uns, da ging es um sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend durch den Vater, der eben eine hochgestellte Persönlichkeit war und wo auch total klar war, also es war dieser Mann, dem kann man doch einfach nicht zutrauen, dass der wirklich das seiner Tochter angetan hat. Das ging überhaupt nicht. Und die ganze Zeit war so eine Stimmung im Raum, ihr wird nicht geglaubt, auf keinen Fall wird ihr geglaubt. Und dann, bis ihr Freund ausgesagt hat, und ihr Freund war Polizeibeamter. Und der Freund hat gesagt, dass sie nicht mehr gut mit ihm schlafen kann. Und in dem Moment ist die Stimmung gekippt und der ist verurteilt worden. Das war wirklich unglaublich. Also an der Stelle, also wo eben wirklich diese Bilder dann nochmal waren, also da wurde dem Polizeibeamten gut geglaubt für uns. Aber es war wirklich unfassbar. Und das ist dann eben so verrückt, an welchen Stellen ist dann Wort gegen Wort und wie wird dann vielleicht nochmal auch in Bezug auf sexualisierte Gewalt nochmal in Kindheit und Jugend, was ja nochmal andere Stellen da sind, sexueller Missbrauch, da geht es ganz, ganz viel um die Aussagegenese. Also da geht es wirklich immer ganz, ganz viel drum, wann hat die wem das erste Mal irgendwie davon erzählt und wer war das und wem hat sie dann danach nochmal erzählt und in welchem Zusammenhang war das. Also das sind eigentlich dann so da, wo ermittelt wird und wo dann nochmal weiter nachgefragt wird und wo dann die Glaubwürdigkeit so ein bisschen größer wird, dadurch, wenn sie zum Beispiel eben ihrer Freundin und sehr schambesetzt und so weiter und da gibt es eben dann auch die Bilder, dass eben wirklich ganz schambesetzt erzählt werden musste und so weiter, also in diesem ganzen Rahmen. Und dann, ja, manchmal nein.
Genau, ja, manchmal weiß man es auch vorher einfach gar nicht, ehrlich gesagt.
Und das macht auch die Beratung, also für uns finde ich gerade in den Beratungsstellen und als Unterstützerin ist oft wahnsinnig schwierig zu sagen, in welche Richtung kann man das nochmal raten. Und deswegen sagen wir, jetzt red erstmal mit der Anwältin und dann.
Und die sagt dann, ich weiß auch nicht.
Ja.
Ich arbeite beruflich mit Kindern und Jugendlichen und bekomme von diesen viele Fragen zu Abläufen und gesetzlichen Regelungen gestellt. Habt ihr Buch- oder Broschürenempfehlungen, die ähnlich deinem Buch Abläufe von Verfahren und Gerichtsprozessen beschreiben?
Also ich kann nur, für so einen Prozess gibt es so eine Broschüre, die ich tatsächlich immer wieder gebe, die heißt, wir haben Rechte oder ich habe Rechte, die gebe ich auch immer Erwachsenen, weil ich finde, die ist viel besser als die Opferfibel, die es auf Erwachsenenseiten gibt. Und ich finde, da ist jedenfalls ganz gut dargestellt, die gibt es beim BMFSJ, oder? Mhm. Glaube ich. Genau, also die kann man da einfach bestellen und da ist auch so ein Gerichtssaal aufgezeichnet, wer hat welche Funktionen und so. Die finde ich tatsächlich sehr gut. Letztlich ist es auch immer ein bisschen Quatsch, wenn man sich nicht so gut auskennt zu beraten. Mhm. Also ich glaube, am besten zu einer also jetzt hier in Berlin zum Beispiel gibt es ja total spezialisierte Beratungsstellen, auf dem Land ist es ein bisschen schwieriger, aber das zu machen und dann ist es so, dass die Beratungsstellen dann meistens eben zu Anwältinnen vermitteln, die dann auch nochmal juristisch gucken, weil auch da, das ist eben, Jura ist halt nicht sofort an alle Menschen vermittelbar. Das ist eben manchmal kompliziert auch.
Es ist halt wirklich eine andere Form der Kommunikation und des Denkens irgendwie da drin. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass das auch dann die machen, die dann in diesem Bereich dann auch wirklich das Ganze einordnen. Weil sonst kann man, also ich glaube, sonst kann man das wirklich ganz schwer auch, und wenn eine Beratungsperson in diesem Rahmen zu intensiv nochmal berät, dann dreht man ja so um, wie du vorhin auch gerade gesagt hast, ich will ja jetzt überhaupt nicht für die Täter reden. Und du kommst aber dann ganz schnell, wenn du dann in so einem, wie invasiv gefragt wird, wie stark befragt wird da drin, wenn du das alles genauso darstellen kannst, dann kann es auch sein, dass du den Beratungsprozess störst sozusagen da drin. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn wir das delegieren an die Anwältin, die dann die böse, aber die Realität, die Gerichtsrealität dann eben wirklich mit reinbringen kann. Und wir bei Wildwasser zum Beispiel haben alle 2 Wochen auch eine Juristin, die dann auch eine Beratung macht und wo ganz frei dann auch erstmal beraten werden kann. Und bei Lara gibt es ja sowas auch. Ne? Genau. Gab es noch mal eine Frage jetzt vorher? Sonst würde jetzt Christina noch mal eine Geschichte lesen.
Könnt ihr euch alle Fragen überlegen.
Genau.
Monique. Wer Monique in ihrem Geschäftsalltag kennenlernt, würde nicht glauben, was diese Frau mit dem stets ebenso perfekt wie dezent geschminkten Gesicht und dem stets ausgeglichenen Auftreten in ihrer Kindheit erlebt hat. Auch nicht, dass sie eine Zeit lang sehr viel dafür bezahlt hat, um ein wenig Frieden zu finden. Monique ist eine angesehene Geschäftsfrau, international für ihren Konzern unterwegs, eloquent, erfolgreich. Eine der wenigen Frauen, die es so weit nach oben geschafft haben. Stets ist sie freundlich, immer für einen Scherz zu haben. Sie hat sich gegen Kinder entschieden und für häufig wechselnde Partner und Partnerinnen. Sie legt sich nicht fest in keiner Beziehung. Sie hat kleine möblierte Apartments in Berlin, London, Moskau und Istanbul. Häufig wohnt sie in Hotels. Vor dem ersten Termin läuft sie morgens, egal in welchem Teil der Welt sie gerade ist, ihre 10 Kilometer. Sie achtet darauf, dass ihre Hotels und Wohnungen stets über ein Schwimmbad verfügen und handelt aus, dass sie noch nachts vor dem Schlafen ihre Bahnen schwimmen kann. Wenn sie keinen Sport treiben kann, kommen die Albträume. Schmerzlich hat sie gelernt, dass ihr Sport besser hilft als Alkohol, auch besser als Koks. Exakt alle 10 Tage erlaubt sie sich, an ihren Vater zu denken, sich mit ihm zu beschäftigen. 2 Stunden hat sie dafür, keine Minute mehr. Was dann nicht erledigt ist, muss 10 Tage warten. Seit ein paar Jahren reicht das gut aus. Dieses Konzept hat Monique mit ihrer Therapeutin erarbeitet, die sie seit vielen Jahren betreut. Ihre Therapeutin meint, sie könnte die Zeit auf einmal im Monat reduzieren, das aber wagt sie nicht. Monique kann sich an keine Zeit erinnern, bevor es anfing. Sie weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Erinnerungen erst mit der Einschulung beginnen oder daran, dass es einfach keine Zeit vorher gab. Es fühlt sich an, als wäre es von Anfang an passiert. Sie ist das 3. Kind ihrer Eltern, der Vater Pfarrer, die Mutter Hausfrau. Ihre Brüder sind 12 und 10 Jahre älter, sie ist das Nesthäkchen. Die Mutter stirbt, als sie 3 Jahre alt ist. Sie hat keine Erinnerung an sie. Der Vater wird allseits bewundert, wie gut er es mit den Kindern alleine geschafft hat. Ob sie immer im Ehebett geschlafen hat, kann sie auch nicht erinnern. Es gab ein Bett in ihrem Kinderzimmer, aber sie weiß einfach nicht, ob sie es jemals benutzt hat. Keine Erinnerung, so sehr sie sich auch bemüht. Nicht ein einziges Bild in ihrem Kopf. Woran sie sich aber erinnert, sind die Schmerzen, als er das erste Mal in sie eingedrungen ist. Es war, bevor sie in die Schule kam, das weiß sie noch. Sie weiß noch, dass sie ihr gelbes Nachthemd trug mit dem Schmetterling auf der Brust. Das Nachthemd zerriss ein paar Tage später vor der Einschulung, als sie im Garten herumtollte. Den Schmetterling hat sie damals gerettet, ausgeschnitten, bevor das Nachthemd im Mülleimer verschwand. Der Schmetterling blieb in ihrer Kiste, in der Kiste mit dem Bild der Mutter, dem Kreuz, dem Tagebuch, den Schneckengehäusen, der Feder, den Milchzähnen und den Locken. Ihr Vater sagte damals, sie bekomme keine Schultüte, weil sie schuld ist, dass das gute Nachthemd kaputt ist. Aber die Haushälterin hatte Erbarmen mit ihr und redete noch einmal mit dem Vater. Wie sähe es auch aus, wenn die Pfarrerstochter ohne Schultüte käme? Noch lange weiß Monique nicht, dass das, was ihr Vater jede Nacht mit ihr macht, verboten ist. Keine Worte hat sie für das, was er macht. Dass er sie sexuell missbraucht, weiß sie nicht. Sie weiß ja nicht einmal, dass es Sex gibt. Als sie irgendwann von der kichernden Mitschülerin hört, dass Männer ihr Dings in die Frauen stecken und dann Babys rauskommen, denkt sie monatelang, bei ihr käme ein Baby vielleicht raus. Sie kann auch die Angst spüren, dass sie auf der Toilette ein Baby herausbringen könnte. Sie wagt es nicht, den Vater zu fragen. Monatelang dauert es, dann ist die Angst irgendwie wieder weg. Als sie endlich versteht, dass er etwas Verbotenes macht, ist sie schockiert. Nun kann sie es erst recht niemandem erzählen. Alle verehren, lieben und gehorchen ihm. Oft kommen Menschen zu ihm und suchen seinen Rat. Immer hat er ein gutes Wort und gute Taten für sie. Gebannt hört sie ihm zu, wenn er sonntags von der Kanzel spricht. Sie liebt es, wenn er den Brüdern und ihr aus der Bibel vorliest, wenn er sie teilhaben lässt an seinen Gedanken, wenn er über das Böse in der Welt spricht, über Armut und Hunger verzweifelt, wenn er sie anhält, Gutes zu tun und rein im Herzen zu sein. Nachts ekelt sie sich vor seinen Lippen, seinen Händen, seinem Geschlecht, seinem Geruch. Monique schämt sich. Je älter sie wird, umso mehr ist sie sicher, dass sie die Schuld trägt. Vielleicht auch ein wenig die Mutter, die so früh verstorben ist und den Vater ohne Frau zurückgelassen hat. Da ist es ja nur natürlich, so denkt sie, dass er sich die Tochter nimmt. Je älter sie wird, desto schüchterner wird sie. Sie trägt weite Kleidung, beginnt sich immer weniger zu waschen. Ihre Haare hängen fettig an ihr herab, ihre Haut ist voller Pickel. Am liebsten würde sie nicht gesehen werden. Sie ritzt sich an den Oberschenkeln, sodass es niemand bemerkt. Naja, dem Vater könnte es auffallen, aber der sagt nichts dazu. Nach dem Missbrauch gibt es oft Bibelzitate. Am liebsten mag er es, wenn sie für ihn welche zitiert. Oft lesen sie nun gemeinsam in der Bibel. Gern legt er dabei seine Hand auf ihren Hintern, lieber noch zwischen die Beine. Wenn sie nicht in der Schule ist, ist sie im Pfarrhaus. Die Brüder sind ausgezogen, sie führt den Haushalt, hört sich die Predigten des Vaters an, ist ein wichtiger Teil der Gemeindearbeit. Sie kann gut mit Kindern. Sie hat keine Freundinnen, treibt keinen Sport, lacht nicht. Was sie rettet, sind Bücher, Romane, mit denen sie sich in eine andere, oft bessere Welt flüchten kann. Sie macht nichts, was die anderen in ihrer Klasse machen. Für die anderen ist sie die hässliche Einzelgängerin, für sie ist sie unsichtbar. Das will sie auch so, aber sie hat gute Noten. Mit 16 fährt sie zu einer christlichen Freizeit, wie jedes Jahr. Ihr Vater, der diese eigentlich leiten sollte, hat sich 2 Tage vorher das Bein gebrochen. Die Vikarin, die kurzfristig eingesprungen ist, wundert sich, weshalb für Monique kein Platz im Jugendzimmer reserviert ist. Sie nimmt sich Monique an, mit der sie das ursprünglich für den Vater gebuchte Doppelzimmer teilt. Sie spricht mit ihr, bohrt, fragt nach, lässt sie nicht aus den Augen und lässt sie nicht ausweichen. Die Vikarin ist selbst in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden. Sie hat damals Trost im Glauben in der Kirche gefunden und spürt, dass Monique etwas zu verbergen sucht. Nachdem sie einen Bruchteil von Moniques Geschichte erfahren hat, sorgt sie dafür, dass diese nicht wieder nach Hause zurückkehrt. Sie nimmt sie zunächst mit in ihre Wohnung, droht dem Vater, ihn anzuzeigen und es den Kirchenoberen zu berichten, wenn er der Unterbringung in einer Jugendwohngemeinschaft nicht zustimmt. Sie vereinbaren Stillschweigen und monatliche Alimentierung von Monique. Die würde sehr gerne bei ihrer neuen Freundin bleiben, an ihrer Seite. Der erste Mensch, den sie sich geöffnet hat. Der erste Mensch, der sie versteht. Die Vikarin aber weiß, dass es nicht gut würde und sie ihr Gewicht nicht tragen könnte. So kommt Monique in eine Mädchenwohngemeinschaft, in der alle mit ihren eigenen Geschichten beschäftigt sind. Nach dem 2. Suizidversuch sagt ihr der diensthabende Psychiater, dass sie sich entscheiden könne. Entweder sie bringe sich jetzt um, dann soll sie aber eine effektivere Lösung finden oder sie beginne zu leben. Er sagt ihr dies so emotionslos, dass Monique es annehmen kann. Sie entscheidet sich vorerst für das Leben, ausdrücklich vorerst. Sie ist mittlerweile 17 Jahre alt. In der neuen Schule hat sie mit niemandem Kontakt aufgenommen. So bleibt es auch bis zum Abitur, das sie mit 18 Jahren als Beste ihres Jahrgangs abschließt. Zur Feier kommt die Vikarin, die nun soziale Arbeit studiert und mit der Kirche gebrochen hat. Weit weg, am Ende der Republik, beginnt Monique mit ihrem Studium. Lässt keine Party, keine Droge aus und reist in der Welt herum. Ihrem Vater schreibt sie unpersönliche Nachrichten, wenn sie mehr Geld braucht. Nie hat er auch nur einen Tag zu spät überwiesen. Ihre Adresse erfährt er nicht, nur die Kontonummer. Auch zu ihren Brüdern nimmt sie keinen Kontakt auf. Zu sehr misstraut sie ihnen. Die hätten sehen müssen, was geschah. Schon als sie längst finanziell besser gestellt ist als er, lässt sie sich monatlich Unterhalt zahlen und spendet es an Mädchenberatungsstellen. Im Stillen hofft sie, dass das Geld irgendwann nicht mehr fließt und er gestorben ist. Exakt 20 Jahre und 23 Tage, nachdem sie ihren Vater zuletzt gesehen hat, beschließt sie spontan, ihn aufzusuchen. 36 Jahre ist sie jetzt alt und weilt gerade in der Nähe. Im Rückblick wird sie sagen, dass es ihr gut ging zu dieser Zeit. Was sie genau beabsichtigt, was sie erwartet habe, wird die Therapeutin sich später fragen. Sie weiß es auch nicht. Im Nachhinein nicht. Vielleicht Klärung, vielleicht eine Entschuldigung. Vielleicht wollte sie ihm zeigen, dass er sie nicht gebrochen hat. Vielleicht, womöglich, vermisst sie ihn auch. Direkt vor dem Gemeindehaus hat sie geparkt. Mit geradem Rücken geht sie zur Klingel und wartet, bis ihr der Vater aufmacht. Aber nicht er öffnet, sondern eine junge Frau, schätzungsweise 5 Jahre jünger als sie selbst, die sich als seine Ehefrau vorstellt. Ganz aufgeregt, fröhlich ruft sie ihn an. Er ruft sie ihn, als sie versteht, wer vor ihr steht. Als sich die Frau umdreht, um den Vater aus dem Haus zu holen, läuft Monique so schnell sie kann zu ihrem Auto, startet, prescht los und bricht ein paar Kilometer weiter zitternd und heulend über dem Lenkrad zusammen. Dann muss sie sich übergeben. Sie schafft es, irgendwie die ehemalige Vikarin zu erreichen. Im Anschluss braucht Monique 8 Monate in einer spezialisierten Fachklinik, um wieder auf die Beine zu kommen. Ihr Wille, die Arbeit und viel Sport helfen dabei. Sie beschließt, eine Rechtsanwältin aufzusuchen, um den Vater anzuzeigen. Das ist 21 Jahre nach der Tat. Sie erfährt nun, dass die Taten verjährt sind. Diese Tatsache trifft Monique schwer. Sie wird um Monate emotional zurückgeworfen. Als sie 10 Wochen später wieder allen Mut fasst, um die Anwältin erneut aufzusuchen, fragt sie sie, was geschehen würde, wenn sie öffentlich und mit dem Namen des Vaters über den Missbrauch berichten würde. Lange sprechen sie über die Konsequenzen, auch darüber, dass es sehr teuer für sie werden könnte, wenn sie nicht genau aufpasst, wo und in welcher Form sie was veröffentlicht. Aber Geld kümmert Monique nicht. Sie möchte sich auch nicht darauf einlassen, dass, was sie zu veröffentlichen beabsichtigt, zuerst durch die Anwältin geprüft wird und juristisch wasserdicht formuliert wird. Sie möchte endlich das Schweigen brechen und erzählen, was geschehen ist. Auch ihre Wut, ihren Schmerz, die Verachtung, die sie gegen den Vater hegt. Was sie aber nicht möchte, ist, dass er ihren neuen Namen erfährt. Diesen hat sie schon im Alter von 20 Jahren ändern lassen. Was folgt, ist die Veröffentlichung einer Webseite. Auf dieser stellt Monique ihren Vater anschaulich als Missbraucher dar, prangert sein Verhalten an und ruft dazu auf, ihn mit seinen Taten zu konfrontieren. Gut sichtbar auf der Webseite ist ihr Alter, Name als Verfasserin erkennbar und eine Kontaktadresse. Braucht ein paar weitere Unternehmungen und Wochen, dann wird die Webseite von den Menschen aufgerufen, die sich im sozialen und gesellschaftlichen Umfeld des Vaters befinden. Ein paar weitere Tage, dann ist die Webseite offensichtlich bis zum Vater durchgedrungen. Postwendend landet bei der auf der Webseite angegebenen Adresse das anwaltliche Schreiben, die Unterlassungsaufforderung, die Zahlungsaufforderung, die Androhung des Rechtsweges und die Aufforderung, die Webseite sofort zu löschen. Monique ist nicht an einer juristischen Auseinandersetzung interessiert. Sie weiß, dass bereits viele die Seite angesehen haben und löscht sie sofort. Sie unterschreibt die Unterlassungserklärung, unterschreibt mit ihrem alten Namen und zahlt das geforderte Geld. Ein paar Monate später folgt eine Flugschrift, die eines Nachts in den Briefkästen der Heimatstadt des Vaters auftaucht. Detailliert schildert Monique darin erneut, was ihr widerfahren ist. Diesmal fällt die Zahlung sehr viel höher aus. Wieder zahlt sie umgehend, damit man gar nicht auf die Idee kommt, ihren neuen Namen zu ermitteln. Eine Strafanzeige erstattet der Vater nicht. Die Anwältin vermutet, dass er die strafrechtliche Auseinandersetzung scheut, denn da gäbe es für Monique als Angeklagte den Raum, ihre Geschichte detailliert und vor allem öffentlich zu schildern. Dann ist eines Morgens in riesigen Lettern das Haus des Vaters bemalt. Hier wohnt ein Täter, sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen. Vater und Lebensgefährtin waren zu dieser Zeit im Urlaub. Es gibt einen kleinen Artikel in der Lokalzeitung. Selbstverständlich wird sie, die Tochter, verdächtigt. Als der Vater zurückkehrt, übermalt er den Schriftzug umgehend und erstattet wieder keine Strafanzeige. Er darf ein Interview in der Lokalzeitung geben und darin erläutern, wie schwer es ist, Vater einer offensichtlich psychisch kranken Tochter zu sein, die ihn grundlos und wahrheitswidrig beschimpft. Die Kirche ist nun wieder besser besucht. Die Gemeinde zeigt sich solidarisch mit ihrem Pfarrer, ist entsetzt von der geisteskranken Tochter. Monique beschließt, ihre Aktivitäten jetzt einzustellen. Es fühlt sich jetzt gut an für sie, richtig. Die Reaktion der anderen interessiert sie nicht. Sie weiß, dass er weiß, was sie weiß und dass er immer Sorgen haben muss, dass er irgendwann wieder konfrontiert wird. Seither gehen keine Zahlungen mehr ein. Als sie später von einem Notar informiert wird, dass ihr der Pflichtteil des Erbes ihres verstorbenen Vaters zustehe, beauftragt sie die Anwältin, alles für sie zu regeln, alles in Geld umzusetzen und an die Europäische Seenotrettung zu spenden. Mit dem Thema sexueller Missbrauch bin ich durch, schreibt sie. Endlich. Jetzt kümmern mich andere Ungerechtigkeiten in der Welt. Fühlt sich gut an. Herzlich, Ihre Monique.
Jetzt kann man noch mal Fragen stellen.
Du hast vorhin positiv die Gesetze in Spanien erwähnt und in einigen Ländern in Lateinamerika sind Feminizide auch ein Straftatbestand. Was hältst du davon und was hältst du generell von der Forderung nach einem Straftatbestand? Ergibt das deiner Perspektive nach Sinn?
Nee, aus meiner Perspektive nicht. Also Femizide sind Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts und haben, also das, da gibt es ja verschiedene Definitionen, auch ob man Femizid oder Feminizid sagt, und haben etwas eben mit dem besonderen Geschlechterverhältnis zu tun. Ich finde, dass wir diesen Begriff erstmal brauchen. Ja, in Deutschland gibt es ja noch nicht mal den Begriff des Femizids offiziell anerkannt. So, es gibt gar nicht das Phänomen, also das offiziell anerkannte Phänomen. Es gibt das Phänomen, aber nicht anerkannt. Die Frage ist, ob man einen eigenen Straftatbestand bräuchte und das finde ich schwierig, weil dann bräuchten wir auch ein extra Tötungsdelikt aus rassistischen Motiven, aus LGBTIQ-feindlichen Gründen, aus antisemitischen Gründen. Also dann müsste man das auch alles haben. Und das finde ich schwierig, weil man immer irgendwas vergessen würde, was gesellschaftlich relevant ist. Oder nicht, also so, da bräuchte man eine andere Formulierung. Wir haben in Deutschland ein großes Reformbedürfnis, was die Tötungsdelikte angeht. Ja, so, wir haben ja diesen Totschlag und Mord und das Ganze sind Paragraphen, die aus der Nazizeit sind und die auch Nazisprache verwenden. Also, aber also die muss man sowieso ändern. Man muss über, finde ich, über die lebenslange Freiheitsstrafe nachdenken etc. Aber man könnte die Femizide schon längst unterbringen in die sogenannten niedrigen Beweggründe. Ja, so, also das ist etwas, was eben auf gesellschaftlich unterster sittlicher Stufe steht, so, dann ist es ein niedriger Beweggrund. Und dann ist eben die Frage, wer deutet das wie? Ja, ist das jetzt ein, also wenn ich eine Frau aufgrund ihres Geschlechts töte, ist das etwas, was auf gesellschaftlich unterster Stufe steht? Und nun ist das Problem, dass die Rechtsprechung das schwierig findet, ja, dass ein Femizid auf unterster rechtlicher Stufe, sittlicher Stufe steht. Es gibt da Entscheidungen 2008, 2019 oder 2019 noch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, da ging es um einen Femizid oder jeweils um Femizide und da ging es darum, ist das besonders verwerflich, das ist ja die Idee davon, also von diesem niedrigen Beweggrund und da hat der BGH entschieden, naja, also wenn jetzt ein Ehemann oder Partner seine Frau einfach so tötet, ja, so, einfach so, er hat sie schlecht behandelt, sie verlässt ihn und dann tötet er sie. Das würde man schon sagen, das ist die unterste Stufe. Wenn diese Frau aber vorher eine an sich intakte Beziehung verlassen hat und er sich seines Lebenstraums beraubt sieht, dann ist das nicht die unterste sittliche Stufe. So, das ist, sind entscheidend, also relativ aktuelle Entscheidungen, ja. Und so, und jetzt kann man sagen, man kann das einfach ändern. Ja, man kann ja genauso sagen, also wenn ein Mann, nur weil er seinen Lebenstraum nicht erfüllt sieht, denkt, dass er seine Frau töten könnte, ist das natürlich auf unterster sittlicher Stufe. Da müsste man einfach nur die Rechtsprechung, also das kann man ganz genau so. Dann muss man aber sagen, der BGH ist ja auch nicht von einem Tag auf den anderen also auszutauschen. Und da braucht man eben auch diese Entwicklungen. Ja? Da braucht man auch diese, und das ist, kann ein mühsamer Weg sein, bis man dahin kommt. Aber ich glaube nicht, dass man das über, also dass es sowas gibt. Was es jetzt ganz neu gibt, ist eine Gesetzesinitiative, das ist der Paragraph 46 Strafgesetzbuch, da geht es um die Strafzumessung. Ja, so. Und im Moment muss man, also bei jedem Delikt muss man immer gucken, wie bestraft ein Gericht das. Das ist ja meistens sind so Strafen von 2 bis 10 Jahren oder von, also, oder von 6 Monaten bis 10 Jahren. So, da gibt es so unterschiedliche Kategorien. Und dann hat ja so ein Gericht ein unglaublich weites Spektrum, wie es verurteilen kann. Und Paragraph 46 gibt so Anleitungen, was muss ein Gericht besonders beachten. Und da ist bisher, ist sowas aus, also steht es rassistische, antisemitische Gründe oder besonders menschenverachtende Gründe. Und bisher hat man gesagt, also geschlechtsspezifische Gründe, frauenverachtende Gründe, was auch immer, fasst man unter besonders menschenverachtend. So, das denkt man jetzt gerade, passiert nicht. Deswegen gibt es jetzt die Gesetzesänderung zu sagen, auch geschlechtsspezifische Gründe sollen besonders beachtet werden. Gute Idee, finde ich. Muss man machen, muss man da reinschreiben. Man muss es nur dann auch erkennen können. So, das ist dann das weitere Problem. Auch das wird nicht funktionieren, wenn kein Richter oder Richterin denkt, das ist aus geschlechtsspezifischen Gründen, sondern die denken ja, naja, der hat die jetzt angegriffen, weil es halt seine Partnerin ist. Aber das ist doch egal, also ob das jetzt eine Frau ist. Das muss man dann auch wieder fortbilden, dass es richtig angewandt wird. Und aber das ist so, ich finde, ein Schritt in die richtige Richtung. So. Genau. Und vielleicht auch so das nochmal dazu. Also ich habe neulich so ein, durfte ich an so einem Treffen teilnehmen, da haben ganz viele, waren ganz viele Anwältinnen und auch eine Richterin aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern. Und das ist auch da sehr, sehr viel weiter in vielen Ländern, also auch was die Gesetzgebung trifft. Da ist, gibt es natürlich eine, also auch nochmal in einigen Ländern eine andere Dimension von Femiziden. Aber gesetzlich passiert da sehr viel und ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, die sind erkämpft, diese Gesetze. Auch das muss man sagen. Das wird nicht der Deutsche Bundestag auf einmal denken, jetzt wollen wir Gewalt gegen Frauen verhindern. So, sondern, oder so. Ich glaube, man muss alles, was wir in diesem Bereich bekommen werden, muss man erkämpfen.
Absolut. Ich glaube, es gab hier eine Frage noch.
Wie lange war die Verjährungsfrist bei dem zuletzt Vorgelesenen?
Also Verjährung bei sexuellem Missbrauch ist was, das ist total kompliziert, weil sich dieses Gesetz andauernd ändert. So, und also jetzt ist es, jetzt aktuell ist es so, dass die Verjährung erst beginnt nach der Vollendung des 30. Lebensjahres. So, dann beginnt erst die Verjährung und dann ist die Verjährung, dann kommt es immer darauf an, welches Delikt es ist. Ja, also bei sexuellem Missbrauch erst, wenn die betroffene Person 30 ist. Das gab aber, es gab auch mal sowas nach, also erst nach dem 18. dann war es nach dem 20. so. Und wir haben ganz viel, also jetzt im Moment ist es ein bisschen leichter, weil jetzt weiß man, okay, also jetzt kann ich ungefähr mir denken, wie alt ist die? Ist sie schon über 50, die jetzt vor mir sitzt? Dann frage, dann denke ich darüber nach, ob eine Verjährung eingetreten sein könnte. Und tatsächlich ist es auch nochmal unterschiedlich, sexueller Missbrauch. Also ich gucke auch im Strafgesetzbuch der DDR nach. So, wenn es noch zu DDR-Zeiten war. Und dann muss man immer gucken, welches Gesetz war in dem Moment. Also es geht immer um das Gesetz der Tat, also des Tatzeitpunkts. Und wenn dann die Verjährung noch nicht eingetreten ist, bis es eine Gesetzesänderung gibt, dann gilt wieder die neue Verjährung. Also das ist wahnsinnig kompliziert. Ich habe da Stunden schon vor unterschiedlichen Gesetzen. Deswegen kann ich, also ich habe die Geschichte so erzählt, dass sie zu einem Zeitpunkt eben spielte, als es verjährt war. Aber genau, das war eine alte Forderung. Es gibt ja auch Forderungen, dass es keine Verjährung geben soll. Gar nicht. Genau, es gibt nur der Mord verjährt nicht im deutschen Strafgesetzbuch. Das ist historisch begründet, weil die Nazi-Verbrechen nicht verjähren sollten. Das ist der einzige Paragraph, also das einzige Delikt, das niemals verjährt. Und eine Verjährung hat ja auch einen Sinn. Ja? Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass, das ist nie richtig. Ja? Also wir kämpfen für Leute, dass sie irgendwann auch wieder zurückkommen können in Länder, weil dann irgendwann vielleicht auch mal Straftaten verjährt sind. So, das ist jetzt nicht so, dass man das auf gar keinen, also dass man immer sagen sollte, es darf keine Verjährung geben, sondern man kann eben auch sagen, es gibt eine lange Zeit, die ist vorbei. So, das ist für die Verletzten immer anders. Man könnte darüber diskutieren, ob das beim Missbrauch so ist. Es ist so ein bisschen, also man muss sich jetzt, also in den allermeisten Fällen, wenn Taten 25 Jahre her sind und es um Verbrechen an Kinder geht, ist es natürlich auch wahnsinnig schwer, diese Verfahren zu führen. Das ist auch so. Es gibt manchmal, das hatte ich jetzt ein paar Mal, erstaunlicherweise Geständnisse von sehr alten Vätern, so, die auf einmal dann doch noch, also dann auf einmal doch sagen, jetzt mache ich das. Aber diese, ich bin da gar nicht so entschieden, ob ich sagen würde, bei Missbrauch darf niemals verjähren. Das weiß ich nicht so richtig.
Aber ich finde schon nochmal, dass man dann, weil du gesagt hast, man muss alles erkämpfen, und das ist ja wirklich erkämpft worden.
Das ist
wirklich erkämpft worden. Also wie ich angefangen habe vor 32 Jahren, hat die Verjährungsfrist zum Augenblick der Tat angefangen. Das hieß eigentlich, dass sie 10 Jahre, mit 14 war es verjährt, wenn mit 4 die sexualisierte Gewalt passiert ist. Also das war unfassbar. Das war wirklich auch nochmal in dieser Fragestellung, wie du vorhin gesagt hast, das war im Grunde straffrei. Also man kann einfach wirklich sagen, gerade sexualisierte Gewalt an kleinen Kindern war im Grunde straffrei. Wann wird dann wirklich auch verurteilt in diesem Rahmen? Und da ist wirklich eine ganze Menge passiert. Und ich habe gerade noch mal so gedacht, jetzt auch in der Beratung, ich glaube schon, dass das eben, was du gesagt hast, es ist ja wahnsinnig schwer zu verurteilen dann in diesem Zusammenhang. Und dann ist manchmal zum Beispiel das OEG eben wirklich total wichtig. Also dann ist es zum Teil wichtig, dass nach dem Opferentschädigungsgesetz oder dass da nochmal und dass sich da in dem Gesetz jetzt auch was erkämpft verändert hat, dass es eine bestärkte Wahrscheinlichkeit gibt, dass vielleicht da nochmal eine Möglichkeit sein kann, dass es da so eine Art staatliche Gerechtigkeit gibt. Weil das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, geht es um eine personenbezogene Gerechtigkeit, ein Gerechtigkeitsgefühl oder auch um eine Anerkennung vom Staat, also insgesamt, was ist mir hier passiert? Also gibt es auch ein Interesse vom Staat, dass das auch wirklich, dass da mehr eine Gerechtigkeit irgendwie geschehen kann da drin? Und da gibt es eben jetzt gerade über, finde ich schon noch, ob das jetzt das Opferentschädigungsgesetz, diese Frage über das ergänzende Hilfesystem beim UBSKM, also beim unabhängigen Beauftragten zur sexualisierter Gewalt. Das sind alles so Einzelschritte gewesen, wo ich schon den Eindruck habe, da ist noch mal so, also sind so ein paar Ebenen noch eingezogen werden, wo so eine gesellschaftliche Verantwortung wenigstens im Ansatz, sagen wir mal, im Ansatz noch auf einer anderen Ebene passiert ist, dass das alles total nicht ausreicht und dass ich mir dann noch sehr viel mehr wünschen würde. Aber ich glaube, also gerade dann durch das ergänzende Hilfesystem zum Teil habe ich jetzt so in der Beratung schon erlebt, dass da noch so ein Gefühl von, ich werde wenigstens gesehen auf der Ebene. Und ich finde, was ich schon noch mal auch spannend finde, wie du jetzt gesagt hast, dass es auch mal manchmal im Alter dann auch welche gibt, die das zugegeben haben, die Taten auch zugegeben haben. Ich glaube, da steht auch, finde ich, schon noch mal da gibt es noch mal eine große Verantwortung auch bei den Beratungsstellen zum Teil das mehr zu unterstützen, auch eine Aufarbeitung in der Familie mehr zu unterstützen. Ich finde, dass wir das viel zu wenig machen. Also dass wir eigentlich viel zu sehr wirklich eben nur Traumaberatung, um noch mal jetzt so anzuknüpfen an die Veranstaltung letzte Woche, also so individuell da gucken und dass es eigentlich ja viele Betroffene wünschen, dass sie eine Unterstützung kriegen, im familiären Raum auch da unterstützt zu werden, dass das eine Möglichkeit sein kann, auch mit der Familie zu reden, auch da mit reinzugehen und da auch was zu tun in diese Richtung. Und ich glaube, das wäre auch nochmal jetzt auf unserer Seite sozusagen der Beratungsstellen ein ganz wichtiger Punkt.
Ich fand es wichtig, dass du zuletzt dieses Kapitel aus deinem Buch vorgelesen hast, weil die betroffene Person auch noch eine andere Perspektive aufmacht, die Handlungsspielräume eröffnet und sich nicht auf den juristischen Rahmen beschränkt. Das hat mir sehr imponiert.
Ja, ich finde, also das ist auch gut, ja, dann nochmal, aber kurz nochmal so überzuleiten zu dem, Strafrecht ist ja nur ein ganz winziger Teil, genau. Ja, so ist ein ganz winziger Teil von dem, was man machen kann und was man eben häufig auch nicht so gut machen kann. Und also ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen, wir werden nichts verändern, wenn wir nicht was an dem gesellschaftlichen Klima verändern. Und wenn sich nicht viel mehr Menschen einfach dafür einsetzen und interessieren, dass es diese massive Gewalt nicht mehr gibt. Und da finde ich, also da denke ich auch, da müssen wir über ganz andere Dinge nachdenken. Wir müssen nicht immer darüber nachdenken, wie verhalten sich Frauen. So, wir müssen endlich mal darüber reden, wie verhalten sich Männer eigentlich. So, und wie verhalten die sich, warum gibt es diese Gewalt, warum hören sie nicht auf damit, warum, also immer diese Frage bei der häuslichen Gewalt zum Beispiel, warum ist die Frau so lange da geblieben, warum hat sie das ausgehalten? Was für eine dumme Frage. Sie hat wirklich viele Gründe. Viele Frauen haben gute Gründe und letztlich vielleicht auch, weil sie fürchten müssen, dass sie getötet werden. Die wichtige Frage ist, warum hören diese Männer nicht auf? Warum schlagen die immer wieder? Warum spricht sie niemand drauf an? Warum gibt es nicht unter Männern immer wieder, also warum gibt es nicht viel mehr Männer? Heute sind ja Männer hier. Normalerweise sind bei meinen Lesungen keine Männer. So, also warum gibt es nicht Männer, also viel mehr Männer, die sagen, wir wollen in dieser Gesellschaft nicht leben. Wir wollen, dass Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt bekämpft werden und da muss man sich mit der eigenen Männlichkeit auseinandersetzen und da muss man dann aber eben auch mal aktiv werden. Ich finde auch, es reicht auch nicht bei linken Männern, wenn sie einfach nicht gewalttätig sind. So, wenn sie es nicht sind. Es gibt natürlich, und die gibt es auch bei linken Männern, ja, also so. Aber ich finde, man muss da eben ganz anders, ich würde mir Kampagnen wünschen, auf denen nicht Frauen sind, die irgendwie so eine schützende Hand vor sich halten, sondern Männer, die irgendwie, dein Nachbar schlägt sie 5-mal am Tag oder was auch immer. Ja? Also das zu thematisieren und darüber nachzudenken, wie man es tatsächlich ändern kann und wie man das gemeinsam, und ich finde immer, Gewalt gegen Frauen ist eigentlich eine Männersache. Ja? Ich würde mich gerne nicht damit mehr beschäftigen müssen. Und
deswegen sollte es nicht immer über das Frauenministerium bezahlt werden.
Und die genau, das, was für ein Quatsch. Bezahlung, ja. Oh. Was für ein Quatsch. Geschlechtsspezifische Gewalt in das Bundesfrauenministerium. Ja, so. Und das wenige Geld. 5 Millionen übrigens. Der deutsche Bundeshaushalt hat für die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt 5 Millionen angesetzt. Ja? Das ist auch, das macht man auch zur Erforschung von irgendeinem so Meerestierchen. So, aber nicht, also 5 Millionen ist gar nichts. Und das ist, ich finde, das ist richtig eine Ohrfeige für alle, die, also 5 Millionen, da hat man da hat man noch nicht mal ein Parkhaus von gebaut. Ja? Also so, und das aber dafür aufzuwenden, ist so richtig zu sagen, also es ist uns irgendwie mäßig unwichtig. So.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal bekräftigen, dass es sich um ein gesellschaftliches Problem handelt und es Zeit wird, dass wir alle darin aktiv werden. In der Tat ist es ganz deutlich ein Männerproblem, das zu diesen gesellschaftlichen Problemen zählt. Es ist allgegenwärtig in allen Bereichen, sei es in der Familie, in Vereinen, in der Kirche und so weiter. Es muss darum gehen, sich zu überlegen, wo wir da Druck aufbauen können, sei es auf juristischer Ebene, durch die Beratungsstellen oder auf anderen gesellschaftlichen Ebenen. Vielleicht ist auch die Istanbul-Konvention ein Hebel, der nicht ignoriert werden kann. Generell geht es darum, das Patriarchat abzuschaffen, auch wenn das nun sehr allgemein formuliert ist.
Genau, das wäre natürlich ein Schritt, das Patriarchat abzuschaffen. Das finde ich auch, da bin ich auch ganz bei dir. Mir ist gerade noch eingefallen, ich finde auch immer noch wichtig zu betonen, dass, also ich meine das eigentlich auch gar nicht so lustig mit dem Patriarchat abschaffen. Was ich noch vergessen habe, ist, man darf niemals vergessen, dass es Menschen gibt, die mehrfach auch betroffen sind. So, also dass Menschen noch sehr viel weniger Zugang zu irgendwelcher Unterstützung oder gar zum Recht haben, wenn sie nämlich auch noch von Rassismus betroffen sind oder wenn sie auch noch von LGBTIQ-Feindlichkeit betroffen sind oder wenn sie Menschen mit Beeinträchtigungen sind, mit psychischen Beeinträchtigungen oder körperlichen Beeinträchtigungen. Und das, was man einfach sagen muss, ist, dass alle Frauen betroffen sind. Auch, also zum Beispiel Seniorinnen sind auch betroffen. Es gibt kein Alter, in dem das mal vorbei wäre. Und das finde ich, also muss man auch immer sehen, und da muss man natürlich auch nochmal ganz anders drüber nachdenken, wie man das nochmal beachten kann. Das finde ich, ist sowas, was eben oft, also es betrifft wirklich alle, und es auch Täter sind wirklich alle. Ja, das ist nicht, es sind eben nicht nur Menschen, also es sind alle von allen Herkünften, in allen Altersgruppen gibt es auch diese Täter, und auch das muss man, glaube ich, anders, also da auch von bestimmten Bildern sich verabschieden, wer Opfer und wer Täter sein kann.
Ich muss, glaube ich, auch noch mal kurz ergänzen, weil ich finde, das macht es einfach noch mal wirklich so deutlich, diese 5 Millionen, also weil das war wirklich ein dermaßener Schlag ins Gesicht auf einer bestimmten Stelle, wo man da einfach noch mal so den Eindruck hat, dass diese Androhung der geschlechtsspezifischen Gewalt und dieses Aufwachsen damit, dass das so gewollt ist eigentlich, dass es eben wirklich gewollt ist, dass diese Sozialisation mit dieser Bedrohung und mit dem, was Männer für eine Macht immer noch haben können und wie das alles ist, dass das einfach für die Aufrechterhaltung dieser Struktur einfach immer noch notwendig ist und dass es gewollt ist. Und dass man dagegen irgendwie nochmal angehen kann, angehen muss an einer bestimmten Stelle. Und eben nicht immer nur so, ja, das reicht nicht oder an der Stelle ist es so zu wenig, sondern nochmal so ganz klar das auch nochmal so deutlich zu machen, dass diese gewollte Struktur abgeschafft gehört und dass das nicht mehr von auch einer jüngeren, also Generation und so weiter, dass das einfach nicht mehr gewollt ist. Also so an der Stelle. Und ich glaube, das ist nochmal so ein ganz anderer Punkt, aber du wolltest eigentlich schon ganz lange was sagen, Entschuldigung.
Ich denke, dass sexualisierte Gewalt nicht verjähren sollte, weil viele Kinder diese oftmals jahrelang erlebt haben und wenn sie dann 40 oder 50 sind und schließlich den Mut aufbringen können, das öffentlich zu machen, dieser Prozess dadurch bestärkt werden könnte.
Ich finde es halt schwierig, darum zu kämpfen, wenn dann klar ist, die Verurteilen finden nicht statt. Also was geht, also so. Aber ich glaube, da können wir nochmal genauer nochmal drüber diskutieren.
Ihr habt zu Beginn Köln als einen Zeitpunkt benannt, als plötzlich Nein heißt Nein funktionierte. Das heißt, Rassismus spielt offensichtlich immer eine Rolle. Mehrfach wurde heute Abend auch darüber gesprochen, ob wir Verbesserungen im Bereich von Justiz und Polizei brauchen. Meine Vermutung an dieser Stelle wäre auf beides bezogen, dass bei einer solchen Veränderung, wie sie absehbar wäre, trotzdem eher nicht weiße deutsche Männer verurteilt werden würden. Seht ihr das auch so? Und was bräuchte es dann, um auch die weißen deutschen Männer verurteilt zu bekommen?
Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Ich glaube, es gibt immer so Konstellationen, die besonders schlecht sind. Ja? Also der, manchmal ist man vorher so ein bisschen verwundert, was ist denn jetzt stärker? Ja? Ist es ist das Klischee gegen die lesbisch lebende Frau, die Opfer geworden ist, eigentlich größer in einem bestimmten Bereich als die arabische Herkunft des Täters? Ja? Also manchmal ist man ganz, also das kann man gar nicht so richtig vorhersagen, was jetzt ist. Also der weiße deutsche, bio-deutsche Täter ist wahrscheinlich der am schwersten dran zu bekommen. Das ist schon so. Und natürlich spielt Rassismus eine riesen, also Rassismus und Klassismus im Gerichtssaal auch eine riesengroße Rolle. Das dem kann man natürlich auch, und das ist natürlich auch klar, im Jurastudium gibt es nie irgendwas, was also sich mit Rassismuskritik auseinandersetzt oder Klassismus gar. Das gibt es nicht, und da muss man, also das müsste man jetzt, wenn man innerhalb des Systems etwas verändern will, ganz sicherlich also sehr viel mehr fortbilden, ausbilden etc. Und es ist tatsächlich auch, es ist ganz schwierig, so eine Gerichtsverhandlung hat ja unglaublich viel mit Psychologie zu tun am Ende. So. Und wie agiert man da eigentlich? Ja, also ich kann, also wenn ich sage, das ist jetzt rassistisch oder so, oder sexistisch, dann ich verloren eigentlich. Ja, so, also das muss man, also das, solche Vorwürfe darf man gar nicht machen, weil ein Gericht natürlich nie rassistisch oder sexistisch oder klassistisch ist. Also so, das ist ein unglaublich weiter Weg, und das muss, also es muss überhaupt erst mal sprechbar sein, dass es etwas wie Rassismus, Sexismus und Klassismus in den Gerichten gibt. Und also deswegen, also Also da gibt es natürlich Ideen zu, das ist alles relativ schwer umsetzbar. Das ist, ich finde, im Strafgericht ist es so ein bisschen, also da ist es eigentlich zum Beispiel weniger offensichtlich als im Familienrecht, da ist es total klar. Ja, also da hat ein, hat der weiße deutsche Vater immer viel mehr Möglichkeiten, Umgang und Sorge zu bekommen, als das ein nicht-deutscher Vater hat. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und da hat die nicht-deutsche Mutter dann Schwierigkeiten. Wenn, also da gibt es dann manchmal Richterinnen, die finden, naja, die kann ja auch nicht so gut erziehen, weil sie kann ja noch nicht mal die deutsche Sprache richtig. So, also da gibt es total, also da ist das noch sehr viel offensichtlicher. Im Strafgericht, finde ich, ist das ist das oft so unterschwellig. Ist nicht so leicht, also ist häufig nicht so leicht zu fassen.
Ja. Na, und ganz manchmal gibt es auch durch die kulturellen Zuschreibungen zum Teil so scheinbare Erleichterungen irgendwie da drin. Also das muss man auch sagen, was natürlich auch ein Zeichen von Rassismus ist. Also, dass der mehr in seiner Ehre verletzt ist oder diese Sachen, die gibt es zum Teil auch immer noch. Also, aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass das gegen, also dass das nicht rassistisch ist auf der Ebene.
Ja, diese ganze Konstruktion der Ehrenmorde.
Ja, genau.
Ehrenmorde ist natürlich was zutiefst Rassistisches. Ja. Niemals würde ein deutscher Mann, weil er sich in seiner Ehre verletzt fühlt, wenn seine Frau ihn verlässt, einen Ehrenmord, also als Ehrenmord gewertet werden. Ja, so. Aber das ist, also ist ja nichts anderes.
Ja, genau.
Ihr habt vorhin darüber gesprochen, dass Richterinnen besser fortgebildet werden sollten. Mir kam der Gedanke, dass nicht nur Richterinnen fortgebildet werden sollten, sondern die gesamte Prüfungsordnung einen größeren Fokus auf Sexualdelikte legen sollte. Wenn das nämlich Teil der Prüfung wäre, gäbe es auch bei jüngeren Juristinnen die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen.
Also ich glaube, es geht nicht so sehr um das Sexualstrafrecht. Das ist irgendwann mal abgeschafft worden, das fortzubilden, weil man festgestellt hat, dass zu viele Jurastudierende selbst Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind und weil man dann nicht wollte, dass sie das als Prüfungsstoff haben müssen. So, das kann man dann sagen, ob das eigentlich der richtige Umgang damit ist. Aber das ist durchaus kompliziert. Und dass alle ständig letztlich Urteile, Entscheidungen lesen, die im Sexualstrafrecht verortet sind, liegt daran, weil es in kaum anderen strafrechtlichen Gebieten so viel Aufhebungen und Gerichtsentscheidungen gibt, die die Strafprozessordnung betreffen, wie im Sexualstrafrecht. Das ist ja ein weites, sehr erkämpftes Feld von Strafverteidigung. Ich finde, es geht nicht darum, also diese Paragraphen, ja, die sind echt einfach, die kann man lernen. Das Problem ist eben, Sexismus-Sensibilität überhaupt herzustellen oder Rassismus-Sensibilität und Klassismus-Sensibilität. Das ist aber, da stelle ich mir was anderes vor. Und das Jurastudium, also das ändert sich ja auch immer, aber also ist ja eigentlich nur die stete Methode, eine bestimmte Denkweise einzulernen. So, und das macht man anhand dieser verschiedenen Rechtsgebiete. Und da wird so ein bisschen drüber hinaus geguckt, dann macht man vielleicht mal so ein rechtsgeschichtliches oder ein rechtsphilosophisches und den Schein lässt man sich von wem anders schreiben, wenn man nicht interessiert ist. Also das ist ja nichts, was einen intensiv beschäftigen muss. So, sondern, und ich glaube aber, man muss andere Dinge lehren. Man muss in diese, man muss da einfach was anderes reinbringen und man muss vielleicht auch darüber nachdenken, wenn man innerhalb des Systems was verändern will, ob man spezialisierte Gerichte einführt. Darüber kann man nachdenken. Es gibt spezialisierte Staatsanwaltschaften. Das ist eigentlich ganz gut. Die haben sich bewährt, ob man nicht auch Gerichte, vielleicht auch Gerichte zum Beispiel einführt, die gerade wenn es um das Thema geht, sexueller Missbrauch oder Kindesmisshandlung und Familienrecht, also Umgang, Sorge und Strafe, ob man da nicht irgendwie so ein Einheitsrichter oder Richterin, ob man sowas entwirft. Ich glaube, da gibt es viele andere Möglichkeiten, die besser sind.
Ja. Okay.
Das war das.
Ich würde mich... Gar nicht mehr als diesen Wort.
Kein Schlusswort.
Genau. Dann geht's jetzt politisch los, ja? Okay.
Okay.